Gamefaces, powered by Blue.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 23, übrigens meiner persönlichen Lieblingszahl von Gamefaces, powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was da irgendwie drumherum schwirrt. Mein Name immer noch Max Krüger und der Name meines Gastes heute ist definitiv nicht Max Krüger, auch wenn das vielleicht auch irgendwann mal lustig wäre. Er heißt nämlich Professor Uke Bosse, ist Professor für Game Design, ist dazu aber auch Schauspieler und ist in Ostfriesland aufgewachsen und hat vor allem noch ganz viele andere tolle Sachen, wie zum Beispiel ein Mops mit einem lustigen Namen. Und was das irgendwie alles mit Gaming zu tun hat, das werden wir natürlich jetzt von ihm selbst herausfinden. Und damit, hallo, Herr Professor Uke Bosse.
Moin.
Ich glaube, so professionell habe ich ihn noch nie angesprochen. Sonst war es immer so, nee. Hallo Uke.
Hat mir gut gefallen. Aber sag doch gleich mal, warum findest du denn die Nummer 23 so schön?
Es ist, weiß ich nicht, ich glaube, es weil es eine Primzahl ist und dann gab es diesen Film 23, diesen deutschen und dann gab es aber auch noch, ich glaube, es gibt auch noch einen englischsprachigen Film, The Number 23. So, und die hat sich dann einfach bei mir eingebimselt.
Ja gut, weil also 23 ist zufälligerweise auch meine Lieblingszahl, aber das heißt,
ich habe auch noch mehr Gründe.
Weil,
ich habe auch noch,
Das ist ja die Nummer der, also du weißt ja die Regel der 5, Heil Discordia, die 23, ist eine der wichtigsten Zahlen im Discordianismus. Und eine 5 besteht ja aus einer 2 und aus einer 3. Deshalb finde ich das sehr schön, Frodo. Das gefällt mir sehr gut. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich finde, der Podcast hat richtig gut angefangen. Also direkt.
Ich stelle manchmal Sachen auf 23,5, weil 5 die Quersumme aus 23 ist. No shit. Aber auch in der Musik, ja. Auch in der Musik im Metal-Bereich, ja, die Sekunde, also quasi 2. ist die sogenannte Chaos Harmonic und die Terz ist ja meine persönliche liebste Harmonie aus dem Metalcore und das sind auch 2 und 3. Aber jetzt
die Chaos Harmonic. Ja, was ist das denn für ein geiler Name?
Chaos Töne. Na, weil es halt eine kleine Sekunde ist halt ne ekelhaft.
Boah. Kannst du mir kurz mal eine machen?
Ja, warte, ganz kurz, ich hol meine Ukulele.
Ja.
Das hier wäre so eine.
Oh, ja, ich verstehe es. Ich verstehe es, oder? I like it. Ich höre schon ein bisschen das Chaos da auch raus.
Und das in gut. So einem Breakdown, so dam, 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 di, dam, 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 di, geht super.
Ich möchte übrigens die Tatsache loben, dass du es geschafft hast, innerhalb von einer Sekunde einfach von irgendwoher eine Ukulele zu holen. Das schafft nicht jeder. Also wenn du mir das jetzt sagen würdest, also ich könnte es nicht. Ich könnte dir jetzt innerhalb von einer Sekunde, ich habe eine Sanduhr. Aber da kann man jetzt natürlich kann man nicht sehen, bringt nichts.
Man könnte vielleicht das Sandrieseln imitieren.
Sonst habe ich hier nichts. Das kann ich hier einen Pfefferstreuer und hier so einen Hüpfball.
Was?
So, aber sonst habe ich hier nichts, was ich innerhalb von einer Sekunde holen könnte. Damit also ich bin sehr interessant. Also mich würde interessieren, wie dein Zimmer aussieht, wo du gerade sitzt.
Also in 4 Sekunden könnte ich auch eine richtige Gitarre holen. Wer übrigens sehen will, wie mein Zimmer aussieht, www.twitch.tv/frodoapparat, da sieht man unter anderem auch diese Ukulele, die ich gerade ernannt habe. Ich habe hier aber auch eine Nasenflöte liegen von Hans-Werner Olm und eine Train Whistle und ein Kazoo und eine kleine Miniflöte.
Gut, also was man alles so braucht, ne? Also ich sag mal, so ein Podcast, es kann ja alles mal was passieren, wo man nicht weiß, wann man nicht mal durch die Nase flöten muss.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du jetzt aufstehst und auf einer Bananenschale ausrutscht, der kann ich einfach machen und zack, Comedy.
Das ist übrigens ganz interessant. Ich meine, das ist jetzt vermutlich nicht das Thema, über das du mit mir reden wolltest. Ne? Aber als ich damals noch Game One gemacht habe oder auch Reload, da hatten wir immer eine, immer im Schnitt, wenn ich nicht mehr weiter wusste, dann hatte ich so eine Library mit lustigen Geräuschen und dann haben wir manchmal eine halbe Stunde lang damit verplempert, uns einfach nur diese lustigen Geräusche anzuhören. Das war genau das, dieses Ausrutschen auf einer Bananenschale, dieses, oh nein, wah, wah, wah.
Und ich
habe immer gedacht, was ist denn das für eine großartige Kunst? Wie fantastisch musst du denn sein als Komponist oder Sounddesigner, dass du es schaffst, Geräusche zu machen, die lustig sind? Und zwar so lustig, dass sie die Zeit überstehen, weil diese Quack, Quack, Quack-Geräusche, die gibt's doch bestimmt schon, keine Ahnung, seit 100 Jahren bestimmt.
Müsste man googeln, da müsste man nur Hanna-Barbera. Das ist die Hanna-Barbera Sound Library. Relativ bekannt. Da sind alle Sounds, die ihr aus Comics und Cartoons, Comics vor allem, genau. Alle Sounds, die man so aus Cartoons kennt, sind in dieser Hanna-Barbera Sound Library drin. Von wow, wow zu. Und wie
es
die
ist,
alle.
Weißt du, Aber gerade wenn du dann eben schon eine Weile gearbeitet hast, wie gesagt, im Schnitt und es ist warm und du bist irgendwie schon 8 Stunden dabei und es nervt. Also wie lustig dann diese Geräusche sind. Und du hörst sie einfach immer wieder hintereinander und hin und wieder spielst du sie ab, wenn dein Cutter irgendwas macht oder wenn jemand reinkommt und du bist schon leicht übermüdet und irgendwie in deinem Kopf ist auch alles schon durcheinander und also da brauchst du auch keine Stand-Up-Comedians mehr, weil das einfach viel lustiger ist als alles, was man sich vorstellen kann. Einfach mal ein bisschen lustige Geräusche machen.
Das legt man sich dann heutzutage, ja, wenn man streamt, einfach auf so ein Soundboard und dann kann man die alle der Reihe nach. Du brauchst gar keinen Content mehr machen. Du musst nur mit deinem Gesicht einmal auf deinen Elgato Stream Deck kloppen und alle Sounds gleichzeitig abspielen.
Ja.
Fertig.
So kannst du einen ganzen 3-stündigen Stream in 2 Sekunden komprimieren.
Ja. Oder du kannst auch einen ganzen 3-stündigen Stream so füllen, je nachdem. Ja,
oder so.
Ich merke schon, das wird ein sehr langer Podcast. Ich hab jetzt schon Bock drauf. Also für alle, ja, wir zielen ja, früher haben wir mal abgezielt auf 30 bis 45 Minuten. Macht euch einen Tee, nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich glaube, der geht heute ein bisschen länger.
Man weiß es ganz kurz alles erst, nicht.
Was ist vielleicht brechen wir es auch gleich ab. Das Thema ist Gaming und alles, was drumherum schwirrt. Aber erstmal reden wir ganz kurz über deinen Mops. Heißt der wirklich Focko?
Ja, der heißt Focko, aber das ist tatsächlich nicht mein Mops, der gehört meinem Vater. So, Focko ist gerade 10 geworden. Der ist seit 8,5 Jahren ist der bei meinem Vater. Und Möpse sind ja einfach fantastische Tiere, weil die sind sehr freundlich, die haben ein extremes Selbstbewusstsein. Und Focko ist einfach ein ganz, ganz regulärer, normaler friesischer Name. Also.
Echt?
Ja, so okay. Heißen wir bei uns. Ich heiße ja Uke, weißt du, dann gibt's noch Wimbo.
Wenn sie nicht Uke heißen, heißen sie Focko.
Heißen zum Beispiel Focko, ja, genau.
Das wäre eine dritte gute
Alternative.
Du hast nicht Focko danach gesagt, oder?
Focko ist sein Pornoname, logischerweise.
Understandable.
Aber wir haben ja gerne so Doppelkonsonanten wie, sag ich ja, Wibbo, ne? Oder Habbo, sowas. Oder Momme. Momme ist, glaube ich, nordfriesisch. Diese. Ich habe keine Ahnung, warum wir das so gern mögen. Mögen wir aber gerne. Und daher Focko, ja, es ist ein.
Steht bei euch eigentlich auch das Habbo-Hotel dann, das echte?
Ja, das steht im Moor. Es ist leider halb untergegangen, muss man leider sagen, weil da wollte keiner mehr rein nach einer Weile. Irgendwie, keine Ahnung warum.
Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob du mich verarscht. Ich meinte die Frage jetzt ernst, weil es gibt ja, also man kennt ja das Habbo-Hotel online eventuell, ich war da noch nie drauf, aber irgendwie ist es auch an mir nicht vorbei. Weißt du, ob es ein echtes? Ich glaube ja. Also ich meine, die Indie Arena Booth letztes Jahr online, die war doch quasi Habbo-Hotel.
Ja, eben genau. Also Habbo, das letzte Mal, als ich davon gehört habe, das war irgendwie 2007, glaube ich. Aber ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Und ist das nicht koreanisch? Aber der Name Habbo, schreiben die Habbo mit 2 B? Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube ja, aber ich meine, Koreanisch und Ostfriesisch ist vielleicht auch gar nicht so weit auseinander. Zumindest in beiden Kulturen können Leute aufwachsen, die viel mit Gaming zu tun haben. Alter, was eine Überleitung, ich bin richtig stolz auf mich gerade.
Wahnsinn.
Wie zum Beispiel Wahnsinn. Uke Bosse mit dem Doppelkonsonant S an dieser Stelle, der nicht nur den Vater Mops namens Focko hat, sondern auch einen Professorentitel. Und Leute im Studiengang Game Design. Das ist sogar ein Bachelor of Science, ja, unterrichtet mit den Schwerpunkten auf Interactive Storytelling und Level Design und Gamification. Und ich will natürlich über alles irgendwie reden, was mit dir zu tun hat, aber besonders natürlich darüber. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich erstmal die Frage stellen, wir gehen ja mal davon aus, dass die Zuhörer hier nicht alles wissen und lernbedürftig sind. Und wenn man jetzt an Game Design denkt, ne, wenn man sich noch nicht damit auseinandersetzt, könnte man ja denken, ja, ein Game Designer, der macht halt ein Game und dann das Game hat Grafik und Musik und irgendwie Spiele, aber was?
Ja, und genau so ist es. Genauso ist es.
Aber was genau macht ein Game Designer?
Genauso. Genauso läuft es. Exakt.
Bin ich jetzt fertig. Auch Professor für Game Design.
Genau. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Naja, also. Okay.
Mach's so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig.
Ich guck gerade, wo fange ich denn an? Weil es ist immer so ein bisschen schwer, das Ganze zu verallgemeinern, weil natürlich es gibt Spiele wie GTA und es gibt Spiele wie Pong, keine Ahnung. Ne? Und diese Spiele entstehen natürlich vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise. Also früher, damals in den 80ern, da waren Programmierteams super klein, weil das ging einfach. Da konnten das 2 Leute einfach machen, so Bedroom-Programmer. Die konnten das ganze Spiel machen und die haben dann alles selber gemacht. Grafik, Sound, Programmierung, Level Design, Game Design und alles. Das geht heute nicht mehr ganz so gut. Wenn du so ein Cyberpunk hast, wo, keine Ahnung, 500, 600 Leute dran arbeiten, da ist dann die gesamte Arbeit ziemlich aufgeteilt. Hast du Leute?
Muss ich dir ganz kurz reingrätschen? Du hast nämlich hier schon, weil du gerade eben meintest, ja, das ist ja alles Game Design, hast du Game Design trotzdem schon als einzelnen Punkt angesprochen. Nur um nochmal, gerade eben, du meinst, ja, die haben alles gemacht. Musik, Sound, Grafik und dann Game Design, Level Design.
Genau.
Also ist ja anscheinend doch was.
Ja, ist es, genau. Es ist natürlich, sonst hast du ja kein Game. Aber Game ist nicht, ich baue das Spiel, sondern Game Design ist quasi ein Unterpunkt vom Design eines kompletten Spiels. Also zum Design eines kompletten Spiels, eines Videospiels, gehören ja die Grafik, die Story, die Figuren, alles Mögliche, ne? Alles, was da drin ist. Und Game Design bedeutet tatsächlich, dass ich die Spielmechaniken designe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mensch, ärger dich nicht nehme, ja, das hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Und was der gemacht hat, ist Game Design. Der hat sich gedacht, also ich möchte ein Spiel, das, da sollen sich die Leute richtig ärgern die ganze Zeit und ich nenne das dann ganz ironisch Mensch, ärger dich nicht. So, der hat das dann so gebaut und hat dann gedacht, okay, ich möchte aber was Einfaches, was die Oma auch mit der Nichte spielen kann, für groß und klein. Also wird das ein Spiel mit einem sehr großen Anteil von Glückselementen und nicht allzu viele Skill-Elemente, weil das kann die Oma vielleicht nicht mehr, das Kind auch nicht, das können dann nur die Teenager, die das gar nicht spielen. Na, du weißt, was ich meine, ja? Also ja. Relativ einfaches Spiel. Und das Design besteht dann daraus, dass er sich überlegt, okay, wie fängt das Spiel an? Wie wechseln sich die Spieler ab? Wer kommt wann dran? Wie entscheiden sie, wie sie sich fortbewegen, was ist überhaupt, habe ich ja schon erwähnt, das Ziel und eben das Rausschmeißen. Und zum Beispiel bei Mensch ärgerlich kann man sich immer sehr gut vorstellen, wie das Spiel dann schlecht aussehen würde. Wenn der das Spiel schlecht designt hätte, dann wäre das Feld vielleicht doppelt so groß. Also ich weiß gar nicht, wie viele Felder das sind. 5 bis zur Ecke und 5. Vielleicht sind es von Hauseingang zu Hauseingang 10 Felder, keine Ahnung, 12. Wenn der zum Beispiel gesagt hätte, das sind jetzt aber 24 Felder, was wäre dann passiert? Dann würde man dieses Spiel spielen und man würde sich überhaupt nie mehr begegnen. Ich würde nie wieder irgendjemanden rausschmeißen und das Spiel wäre total langweilig. Das heißt, Game Design heißt in diesem Fall, dass jemand da ein Spiel designt hat und gesagt hat, okay, das möchte ich schaffen. Ich möchte, dass da Jung und Alt um den Tisch rumsitzen können. Jeder kann mit jedem spielen, jeder kann die Regeln sofort verstehen. Aber trotzdem immer harte Konfrontation. Die Leute werden ständig rausgeschmissen und sagen, oh nein und oh und ey. Und das ist total lustig.
Und ärgern sich, obwohl sie sich eigentlich nicht ärgern sollen.
Nee, man ärgert sich ja auch nicht wirklich so, ne? Aber es ist ganz schnell wie eine Interaktion zwischen den Leuten hergestellt. Und es ist ganz einfach. Und diese Interaktion wird auch immer forciert, weil das Spielfeld eben so groß ist, wie es ist. Und das ist das Game Design.
Aber Game Design muss ja nicht immer heißen, dass man ein Spiel macht, was einfach ist, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also Game Design muss ja nicht mal heißen, dass man ein Spiel macht, das Spaß macht. Also ein Spiel kann ja auch sein. Nee, aber kennst du zum Beispiel, also Dead Dragon Cancer? Kennst du das?
Ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, ich kriege Emotionen, wenn ich den Titel höre.
Das war so ein Game Designer, der hatte ein Baby und das Baby hatte Krebs. Und er hat dann eben ein Spiel über diese Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, okay, ich bin kein Autor, ich schreibe da kein Buch drüber, ich bin kein Maler, ich male da nichts drüber, ich bin Game Designer. Game Design ist meine Kunst, interaktive Erfahrungen, wenn man das so nennen will. Und darüber mache ich jetzt ein Spiel. Und das ist kein Spiel, wo du dich freust am Schluss, sondern das soll eben was Trauriges vermitteln und dieses Gefühl, wie es ihm ging. Deshalb, Game Design heißt einfach nur, dass ich vielleicht eine Interaktion designe, eine interaktive Erfahrung, die ja inzwischen alles sein kann. Es kann auch eine Installation sein oder ein immersives Theaterstück oder ein Escape Room oder sowas. Und der Game Designer ist aber auf jeden Fall für diese Spielmechaniken. Ist tatsächlich, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das auch gar nicht mehr so das richtige Wort dafür. Interactivity Designer, vielleicht muss man sowas sagen. Ja, also für all diese Dinge, wo wir mit einem Spiel interagieren und wo es um Spielregeln geht. Ja, wenn ich Assassin's Creed designe, dann mache ich da was ganz anderes. Dann sage ich mir, okay, wo kann ich wieder was klauen? So.
Was ist denn damals passiert im alten Rom?
Ja, nee, aber Assassin's Creed ist ja vor allem dafür bekannt, dass es in den letzten 13 Jahren immer so in jeder neuen Inkarnation alles so abgesaugt hat, was anderswo auch erfolgreich war in anderen Spielen. So ein bisschen Tower Defense hier oder keine Ahnung.
Und da eine Kapuze drüber, das ist wichtig.
Genau. Aber zum Beispiel auch solche ganz langweiligen Sachen, wie du designst ein RTS und dann geht's darum, dass du dir die Truppen ausdenken musst und die balancen musst, dass oder Waffen, ne, dass beide Seiten gleich stark sind oder sowas. Also da ist es dann auch sehr viel Arbeit einfach nur in Excel, dass du Sachen ausprobierst.
Das ist alles. Balancing ja nochmal, erzählt Balancing unter Game Design an sich oder ist Balancing einfach nochmal ein einzelnes, also Balancing ist ein Subgenre vom Game Design quasi.
Du kannst alles weiter aufdröseln. Weißt du, es gibt auch, in manchen Firmen hast du einen Level Designer. In manchen richtig großen Firmen, da wird das Level Design nochmal unterschieden in Story Design oder da gibt's denjenigen, der nur die Environments da baut oder sowas. Ja, das ist, je größer die Firma, desto kleiner kannst du es aufsplitten. Aber Balancing, also, ich habe damals an Paraworld mitgearbeitet, das war so 2004, 2005 in Berlin, damals eines der teuersten Spiele aus Deutschland, das war auch so ein RTS. Das war ein RTS mit drei Völkern. Und dann saß dann eben, unser Game Design Team, die saßen dann da eben und die hatten dann auch, glaube ich, ein Programm dafür, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie quasi jede einzelne Einheit gegen jede andere Einheit haben kämpfen lassen, um rauszufinden, wie stark die sind und dann nachher einen Wert rauszukriegen, Damage per Second oder so weiter, damit sie genau ausbalancieren konnten, okay, die Völker sind jetzt einfach komplett gleich. Das ist also ein Teil von Game Design, ja.
Nur für die, die es bis jetzt noch nicht gewusst haben sollten, RTS sind Real-Time-Strategy-Spiele. Große Vertreter davon wären zum Beispiel
Recht tolle Spiele sind es.
Das sind auch recht tolle Spiele wie zum Beispiel Age of Empires oder eben Command & Conquer.
Yes.
Civilization nicht sehr ein Aufbauspiel.
Nee, ich glaube nicht. Ist das denn Realtime?
Nee, ist nicht Realtime. Nee, ist ja gar nicht Realtime. Nee. Quatsch. Nee. Muss schon Realtime sein.
Fake-Time.
Zum Beispiel. Pseudo-Realtime.
Ja.
PRTS. PERTS. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu lernen, weil wir haben ja darüber geredet, du bist Dozent für Game Design mit mehreren Schwerpunkten, aber wie bist du da hingekommen? Also hast du einfach ganz viele Spiele so mal irgendwann gemacht? Hast du das selber gelernt?
Naja, also ich habe eine etwas, also mein genereller Werdegang ist so ein bisschen, ich habe mal hier was gemacht und mal da was gemacht, so, also quer durch die gesamte Medienlandschaft. Also ich war, ich habe in England studiert, also für Videospiele habe ich mich schon immer interessiert, ne? Seit den 80ern habe ich Videospiele gespielt und ich habe in England studiert, ich habe da Theater gemacht, an der Bühne, im Film, ich habe Stand-Up-Comedy gemacht, ich habe Karaoke-Videos gemacht und ich habe dann auch eine Weile bei Eidos gearbeitet, so kam ich da rein. Hieß ja früher noch Eidos, ist heute Square Enix, habe da an solchen Spielen mitgearbeitet wie Praetorians oder Championship Manager, war es 4? Ich weiß gar nicht, war es Championship Manager 4? Habe auch ein bisschen Übersetzungsgedöns gemacht an Lara Croft 5, Angel of Darkness, der schlechteste Lara Croft-Titel, wenn mich nicht alles täuscht. Und bin dann irgendwann aus England wieder weg und habe dann so einfach weitergemacht. Also ich habe im Filmbereich gearbeitet, ich habe Regie geführt, ich habe Videospieljournalismus gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, in Berlin gearbeitet beim SEK, Spieleentwicklungskombinat. Habe dann auch noch ein anderes Spiel geschrieben, was leider nie veröffentlicht wurde. Darf ich, glaube ich, trotzdem immer noch nicht drüber sprechen, auch wenn das jetzt 15 Jahre her ist, bin ich, glaube ich, und die Firma auch gar nicht mehr existiert, bin ich trotzdem immer noch unter NDA.
Abgefahren.
Vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht stört es auch keinen, aber das wäre auch cool geworden, ein Strategiespiel. Und ich habe einfach sehr viel in den Medien so generell gemacht und ich habe dann irgendwann, war ich erst CVD, dann Redaktionsleiter einer Sendung über Videospiele namens Game One. Dann habe ich eine andere moderiert namens Play und dann habe ich noch eine Videospielsendung gemacht als Redaktionsleiter namens Reload. Und das war, die lief glaube ich bis 2014, 15, irgendwie so. Und irgendwann habe ich mal gesagt, ach, ich könnte ja auch mal was anderes machen. Und dann gab es eben eine Ausschreibung. Und dann dachte ich, okay, es wäre doch mal ganz interessant, weil es macht mir auch durchaus Spaß, jungen Leuten ein bisschen den Ernst des Lebens zu nehmen.
In Videospielen.
Zu nehmen, so, und habe mich dann da einfach mal beworben und habe dann diesen Job gekriegt. So ist das im Grunde gelaufen. Das hast du es komplett alles gehört.
Das war die komplette Uke-Bosse-Story. Jetzt
komplett entzaubert. Entzaubert alles, jetzt wissen wir alles. Ja, so genau so war das. Also es ist ganz, ja, so.
Kannst ja wieder zurückzaubern, indem du einfach mal erzählst, was so an dem Job so geil ist. Vielleicht, weißt du, dann, was reizt dich denn so an deinem Job? Mach mal, kannst du ein bisschen Zauber wieder einfach draufsprinkeln jetzt?
Naja, was Spaß macht ist, also oder was faszinierend ist, dass du, man muss mal zurückgucken, also wie die Videospielindustrie in Deutschland aussieht oder wie lange es Videospiele überhaupt gibt und wie man überhaupt dahin kommt. Also als ich damals um das Millennium rum bei Eidos dann gearbeitet habe, das konntest du nicht studieren. Man konnte keine Videospiele studieren. Es gab nur Quereinsteiger, nicht sonst. So. also ne, du kamst da irgendwie rein, weil du Programmierer warst oder weil du Animationen gelernt hattest oder weil du dich für Spiele interessiert hast. Ansonsten nicht. Und irgendwann fing das dann an, ich kann dir auch nicht genau sagen, wann, in England wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen früher als in Deutschland, dass man sowas eben vielleicht auch studieren konnte oder lernen konnte. Ich weiß nicht, ob es auch Ausbildungen gibt inzwischen, das weiß ich überhaupt nicht. Was ja eigentlich eine ganz gute Sache ist.
Es gibt eine
ganze
Menge Privatunis auf jeden Fall auch. Aber
ja, genau. Es gibt wahnsinnig viele Privatunis, die es anbieten. Aber inzwischen auch gibt es tatsächlich einige auch. Ich glaube, eine ganze Handvoll von staatlichen Unis, also in Trier, ich glaube Bayreuth.
Ich glaube in der Berlin, die HTW bietet auch Game Design an.
Genau, HTW ist auch ganz toll.
FHTW,
ja, genau, die machen es auch. Und naja, ich finde es immer ganz faszinierend, wenn da Studenten sind, und ich mache das jetzt, glaube ich, im sechsten Jahr, genau, seit 6 Jahren mache ich das. Und jetzt ist es schon, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber am Anfang, also als ich das erste Mal gemacht habe, 2014, 2015, fand ich es einfach wahnsinnig faszinierend, dass da Leute hinkommen und sagen, ja, nee, ich möchte Videospiel studieren. Ist ja logisch. Und die kamen irgendwie aus der Schule und haben sich gedacht, okay, was mit Medien? Und was soll das sein? Naja, Film
gibt es,
Fernsehen, Werbung. Es gibt eben Videospiele. Es ist einfach so völlig normal, dass auf dieser Palette auch Videospiele steht und dass man das gerne machen möchte. Das fand ich immer total toll. Und das ist dann so, dass du so eine ganz andere Perspektive hast, weil du hast da so 20-Jährige, die sich für Videospiele interessieren, und dann erzählst du was von Monkey Island und das kennt dann keiner. Und ich fühle mich dann immer so wie meine alte Geschichtslehrerin, die dann auch sauer wurde, wenn man die Goldbulle von Venedig, wenn man nicht wusste, dass die 1645 war, so rege ich mich dann teilweise auch, oder wenn die Leute nicht wissen, warum Monkey Island 1 so toll war. So. Und das ist aber ganz faszinierend, weil ich diesen Studenten, die natürlich auch jetzt mit Spielen groß geworden sind, bestimmte Spiele gespielt haben, nochmal so die ganze große Welt des Gamings, sie ist sehr groß und sehr weit und sie gibt's schon seit den 70er Jahren, so ein bisschen vermitteln kann, ein bisschen Kontext geben kann und sagen kann, übrigens, das, was du da so toll findest, das gab's 1991 schon bei Ultima 6 oder solche Sachen. Oder warum das überhaupt wichtig ist. Ne? Man muss sich teilweise auch ein bisschen zurücknehmen, weil wenn Papa von früher erzählt, das wollen sie auch nicht immer hören. Man muss wissen, wann es angebracht ist und wann es nicht. Aber das ist ein Thema. Ich rede einfach auch, wie ich sehr, sehr, sehr gerne über Videospiele. Und jetzt sind da Studenten, die müssen sich das einfach auch die ganze Zeit anhören. Das gefällt mir dann schon auch sehr gut. Ja,
das
die können
ich
dann
dir.
Auch nichts machen. So.
Nee, eigentlich nicht. Wie ist das für dich wichtig zu sehen, einem Game Designer? Ich muss jetzt gerade so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen Architekturstudenten und Leuten, die Physik studieren, ja, oder Statikern, ja. Oder Architekturstudenten, so, ja, das Haus sieht dann aus wie ein Hashtag, aber auf dem Kopf, und dann kommt hier noch ein Fenster, und die Statiker denken so, Digga, hast du schon mal was von Schwerkraft gehört? Gibst du deinen Game Design Studentinnen, Pause, Doppelpunkt. Wenn ich jetzt ein Roboter wäre, könnte ich es besser sprechen. Egal. Mhm. Gibst du denen mit, wie sie eventuell auch mit anderen Departments zusammenarbeiten, damit gewisse Ableute, weil ich meine, sie sind ja nicht direkt Producer, ne? Dafür gibt's ja einen Producer in der Firma, der quasi nochmal guckt, wie arbeiten alle miteinander zusammen, dass das Spiel bestmöglich und schnellstmöglich und wenigst Geld möglich rausgebracht wird. Gibst du denen trotzdem irgendwie auch Ansichten über andere Departments, Audio, Grafik,
ja.
Und so weiter
also, mit? Es ist so ein bisschen so, bei uns an der Hochschule kannst du dich spezialisieren, ob du in Richtung Art gehst oder in Richtung Programmierung. Aber die machen auch ganz viel gemeinsam. Also die machen auch 4-5 Projekte im Jahr gemeinsam. Also Projekte an der Hochschule, an der Uni, das weiß jeder, ist immer das Schlimmste. Aber man lernt tatsächlich auch was, muss man leider sagen. Also häufig ist es eine sehr unangenehme Erfahrung, weil immer jemand da ist, der nichts macht, für den man alles mitmachen muss. Und der Jürgen, der kommt immer 5 Stunden zu spät und keine Ahnung. Und der Fritz war wieder die ganze Nacht im Berghain. Das kommt bei uns, glaube ich, nicht so häufig vor. Aber wo wollte ich hin? Berghain? Ach so,
genau. Zusammenarbeit, andere
Departments. Genau. Es ist also in meinem Fach, wir haben es jetzt gerade wieder im ersten Semester, da fangen wir auch mit Brettspielen an. Ne? Da machen wir mir Übungen mit, bau mal, wie gesagt, Mensch ärgerlich nicht um in Mensch ärgerlich nicht Version 2. Oder wie kann man Mensch ärgerlich nicht verbessern? Oder was
Mensch
kann man
ärgerlich noch mehr.
Mensch ärgerlich hier mal richtig doll. was kannst du mit allen Sachen bauen, die in der Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Packung sind? Oder wir gucken uns die Unterschiede an zwischen Real-Time-Strategy oder was, wo unterscheidet sich das, wenn es plötzlich Echtzeit ist und wenn nicht mehr? Oder wie fühlt sich das an? Und was passiert, wenn ich hier eine kleine Regeländerung mache? Wie fühlt sich das Endergebnis dann komplett anders an, obwohl ich nur ein ganz kleines Ding verändert habe? Also wir lernen da, wir machen Analysen. Ich behaupte, na jetzt Corona ist natürlich alles ein bisschen blöd, weil ja alles digital ist, aber wir haben eigentlich immer sehr viel Spaß im ersten Semester, weil das einfach sehr viel Spielen und sehr viel Ausprobieren ist. Und generell, also Game Design muss eben jeder machen bei uns, das machen sowohl die Programmierer als auch die Artists, weil das eben so vielleicht der zähflüssige Sirup ist, der alles so ein bisschen zusammenhält. Also auch ein Programmierer muss irgendwie wissen, wie ein Spiel funktioniert und muss wissen, warum etwas funktioniert, warum nicht. Und auch ein Grafiker sollte das vielleicht wissen. Aber
ist ja auch besser, wenn man eine Grundidee, das ist genau. So ein bisschen, das Game Design ist ja das Grundkonzept des Spiels an sich und dann genau. Ist nur noch die Frage, wie sieht's aus, wie klingt's?
Genau so. Und letztendlich, also es gibt viele, die einfach wie ich auch Grafiker, Artist werden wollen, die bleiben dann auch nicht in dieser Disziplin, ne? Aber die haben dann trotzdem Grundverständnis dafür. Und wie gesagt, bei uns fällt da alles mit rein, auch diese geschichtlichen Sachen. Wir gehen auch immer ins Computerspielemuseum oder wir gehen immer sehr gerne zu USK, was auch immer toll ist.
Haben wir übrigens eine tolle Podcast-Folge gemacht, ja? Muss ich jetzt mal im Podcast Werbung
machen. Mit Marek.
Genau, mit Marek. Das ist auch eine der, glaube ich, längsten Folgen. Großartiger Typ. Ja, und falls ihr die noch nicht gehört habt, wenn ihr dann hier in 30 bis 80 Minuten fertig seid mit der Folge, dann hört euch doch gerne nochmal die USK-Folge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da kriegt ihr Einblicke in die USK und das ist doch anders, als man erwartet vielleicht.
Ja, genau deswegen, du sagst es, genau deswegen gehe ich tatsächlich auch immer gerne mit den jungen Studenten dahin, obwohl sich das jetzt auch schon wieder ein bisschen geändert hat. Also vor 3 Jahren war es immer noch so, die USK, wir mögen sie alle nicht. Und dann gehen wir hin und dann finden sie alle die USK ganz toll. Inzwischen habe ich das Gefühl, viele Studenten wissen auch gar nicht unbedingt, was die USK überhaupt ist. Naja, dann kommen sie eben rein und sehen deren fantastisches Archiv. Also für mich ist so...
Sie sollen die Podcast-Folge hören, da ist alles drin erklärt.
Werde ich Ihnen auf jeden Fall sagen, genau.
Pflichtprogramm ab jetzt.
Für mich sind das auch so Sachen wie, weißt du, wir machen auch Interactive Storytelling so ein bisschen. Also wie erzählt man überhaupt eine nicht lineare Geschichte oder sowas? Das fällt da auch alles mit rein. Und wir probieren alle möglichen Sachen aus. Wir haben mal, und das war, glaube ich, mein Lieblingsprojekt, das ist schon wieder ein paar Jahre her, da habe ich mit den Studenten einen Escape Room gebaut. Das war die Aufgabe und da sind 2 geile Sachen bei rausgekommen. Der eine Escape Room war ein Escape Room in einem Auto. Sie hatten ein Budget von 100 Euro und für 50 Euro haben sie sich einfach so ein altes Auto vom Schrottplatz geholt. Und die Story des Escape Rooms war, du wurdest da eingesperrt und der Wagen steht auf so einem Zug. Und du hörst von draußen auch die ganze Zeit das Schickern, Schickern, Schickern. Und der hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit, weil dann wird er nämlich in eine Schrottpresse gebracht. Und dann wirst du von der Mafia da zerquetscht. Und du musst es vorher schaffen, rauszukommen. Und das haben die Studenten so geil gemacht. Das war so ein cooles Ding. Also wirklich mit Schlüsseln hier und dann 3 Knöpfe gleichzeitig drücken. Einer hinten, 2 vorne. Ganz fantastisch. Und die anderen haben einen Escape Room gebaut, der war auch ganz geil. Es war mein Wohnzimmer, was sie gebaut haben. Und die Aufgabe war... Ich will unbedingt, also trifft genau auf mich zu, sie haben genau meinen Geschmack getroffen, ich will unbedingt um 20.15 Uhr Tatort gucken, aber die Fernbedienung ist weg. Und der Fernseher ist aber schon an und da läuft die ganze Zeit nur live. Und ich bin jetzt also in diesem kleinen Raum, muss jetzt die ganze Zeit meine Fernbedienung suchen und kriege dann immer so Hinweise aus diesem neuen Live-Fernsehen, was sie dann aus dem Nebenzimmer gestreamt haben. Das war auch irgendwie eine ganz geile Sache. Und das ist total toll. Und das ist, also wenn du mich nochmal fragen würdest, hast du jetzt ja schon gemacht, aber ich erkläre es jetzt nochmal, warum mir der Job so viel Spaß macht. Also wenn die Studenten sowas Geiles machen, so, ne, also mit so super coolen Sachen rumkommen, dann ist man schon auch ein bisschen stolz. Das findet man dann auch schon, wie ich, sehr cool. So.
Das glaube ich dir. Hast du eigentlich was, also angenommen so, ich bin jetzt Student Max und habe mich jetzt eingeschrieben, kann man ja auch mit über 30 nur machen, bei Ugo Bosses Game Design Seminar. Was ist das Erste, was ich von dir höre?
Na, was ist denn hier los? Setzt euch mal gerade hin. Was soll denn das sein? So, jetzt mal die Hände auf den Tisch. Hose wieder an, du da hinten. Ja, das in etwa.
Das trifft direkt auf mich zu, ja?
Hm? Nee, aber das kriegen alle zu hören, aber du fühlst dich da direkt von angesprochen, ne? Ich weiß.
Verständlich, natürlich. Schilder, wie war das? Every sign has a story, so. Jeder Spruch hat auch eine Hintergrundgeschichte. Nee, aber hast du nicht Mantra, aber hast du irgendwie so ein, ich denke jetzt gerade so Robin Williams, that Zeit, Popeye, Dead Poetry, wie heißt die? Dead Poet Society?
Naja, okay, ich habe einen sehr lustigen Witz, den ich immer mache, den kann ich jetzt auf dieser, den kann ich jetzt hier vielleicht mal, kann ich jetzt hier vielleicht mal erzählen. Also er ist sehr lustig und ich mache ihn auch schon seit 5 Jahren. Und das ist das Tolle, wenn immer neue Studenten kommen, dann kannst du ihn auch immer wieder machen. Weil es soll ja vorkommen, dass Studenten auch mal zu spät kommen, ne?
Also. Niemals.
Na, der ist recht häufig.
Glaube ich nicht.
Und dann macht man sich hin und wieder mal, also wenn das Thema dieser Stunde ist, ich glaube, ja, das kann man immer gut machen in der ersten Stunde beim Level-Design. Dann kommt dann irgendjemand 15 Minuten zu spät und in dem Moment, wo er die Tür aufmacht, sagst du, und jetzt wisst ihr alles, was ihr über Level-Design wissen müsst.
Großartig.
Du findest es gar nicht so lustig, ne? Aber
doch, natürlich.
Tatsächlich, die Studenten kriegen es dann ja auch mit, weil ich das dann auch relativ häufig mache. Und ich glaube, das ist so ein Witz, der wächst auch, weil der so doof ist. So, das ist auch schön. Und es interagiert so ein bisschen, du hast alles verpasst, selbst schuld, das Leben ist an dir vorbeigelaufen. Naja, was willst du machen?
Also sowas mache ich. Was ist denn das da hinten? Es ist der Zug mit den Studenten, die zu spät gekommen sind und den Witz nicht mitbekommen haben. So, Entschuldigung. Weißt du, ich nehme das jetzt einfach auf mich und leg noch einen drauf und ich take den kompletten Blame und du stehst da als Glanzfigur der deutschen Gaming-Branche.
Sehr, sehr gut.
Naja, so einer bin ich nämlich.
Ich glaube, wir hatten dieses Jahr, hatte man im Oktober ja vielleicht gerade noch so gedacht, das Corona ist ja schon weg, das kommt ja nicht nochmal. Ich hatte 2 Präsenztermine und dann war es wieder vorbei. Das heißt, meine aktuellen Studenten, ich weiß nicht mal, wie sie aussehen, weil ich habe sie nur mit Maske gesehen. Da ist dann auch nicht so viel, das macht dann auch nicht so viel Spaß, muss man auch sagen, ne? Weil man kann einfach nicht sehen. Die Studenten gucken ja eh, Studenten haben immer so einen Blick, gerne. Der ist so leer, so eine Mischung aus, bitte frag mich jetzt nicht. Und wenn ich so gucke, wie ich gucke, dann kannst du das nicht als Bestätigung, aber auch nicht als Ablehnung empfinden. Und vielleicht verstehe ich auch gar nicht, was du meinst. Das ist ja immer so dieser generelle Blick, den man häufig kriegt. So
auch so eine Mischung aus Wissbegierde, aber gleichzeitig auch Verwirrung.
Und Ratlosigkeit.
Ja.
Und der sogenannte
Studentenblick.
Die Hälfte, hast du eigentlich studiert?
Ja, aber nichts Cooles.
Was denn?
Ich habe I-BWL studiert, das ist wie normales BWL, aber da hängt ein I davor. Das ist wie mit Apple-Produkten, wo auch immer ein I davor gehangen wird und alle so, oh, das muss jetzt aber krass sein.
Ach, da hängt ein E davor und nicht I-BWL.
Nee, da hängt ein I davor, der Buchstabe I, wie bei IMAC und iPhone. Ja, wie internationale Betriebswirtschaftslehre, weil man da ein Auslandssemester machen musste und ein bisschen Sprachzertifikate und ein bisschen globaler und im Endeffekt, was mache ich jetzt? Ja, das hier. Hilft mir mein Studium dabei? Nee. Mach ich meine Steuererklärung rechtzeitig, obwohl ich BWL-Student war? Als ob. ich habe hier noch einen Brief, den muss ich noch beantworten. Das dann in ungefähr 40 bis 120 Minuten.
So. Ja, ich verstehe. Naja, das jedenfalls alles. Also daher kennst du den Studentenblick. Du hast ihn auch selber angewandt. Habe ich damals auch gemacht, als ich Student war. Und dann, wenn du dann aber nur noch die Hälfte des Gesichts siehst, dann ist einfach gar nichts mehr. Aber so am Anfang gibt's, glaube ich, immer, wir machen immer so fröhliche Kennenlernspiele. Und eigentlich ist es mal eigentlich, ich würde sagen, ist mal eigentlich ganz nett bei uns, ja.
Ist also was man definitiv dann auch vor Ort machen müsste. Ja, muss man einfach fühlen, muss man sich wahrscheinlich einfach wirklich selber für Game Design einschreiben und dann bei Professor Uke, Doktor hast du nicht, ne? Doch, nee. Hast du?
Nein.
Was hast du denn Professor eigentlich?
Was?
Warte mal, nee. Doch. Nee, warte mal, du hast aber keinen Professorentitel, ne?
Naja, also oder du bist berufen als Professor.
Ach so.
Du kannst habilitieren, du kannst einen Doktor schreiben, dann kannst du habilitieren und dann kriegst du so deinen Professortitel oder du wirst eben berufen.
Ach so, du kannst ja notfalls einen kaufen, habe ich auch gemacht.
Einen Doktortitel?
Ich habe einen Doktortitel. Ich besitze den Doktor Honoris Causa für Virtual Power an der UCC.
Ja, das
muss ich, rechtlich gesehen dazu sagen. Ja. Immer sagen, wie der Studiengang heißt und wie die Uni heißt, die dir den Ehrendoktortitel verliehen hat und den HC aber dazu. Ansonsten darf ich das nicht öffentlich sagen.
UCC klingt aber auch sehr gut.
United. Naja, es ist die Christian. CCU, irgendwie die Californian Christian University oder so. Kostet 30 Euro, kriegst du ein Zertifikat mit Wachsstempel drauf. Für 10 Euro mehr kriegst du sogar noch so einen Hut. Habe ich jetzt nicht. Den Hut habe ich nicht.
Aber
Zertifikat hängt im Büro.
Ja, auf Divine Power finde ich auch ziemlich. Was war das? Was hast du?
Ja, gibt's auch. Ich habe Virtual Power, aber es gibt auch Angel Therapy. Und du kannst, was haben die Ghostbusters für einen?
Stimmt. Peter
den
hat
kannst
ja auch
du dir
so
auch
Ding,
kaufen.
Ne?
Genau, den ja. Peter Wankman-Titel, den kannst du dir auch kaufen.
Ja, das ist auch
so. Und es gibt auch Professorentitel. So, also, oder PhD.
Die sind halt bestimmt teurer, oder?
Weiß ich nicht, 15 Euro oder so vielleicht. Also für einen Witz, wenn man mal 30 Euro zu viel hat, machbar.
Ja. Ja.
Ja, aber nur, also nur so viel dazu. Gut, dann muss ich dich ja doch nur noch Herr Bosse nennen. Aber das klingt auch, wie sagt man, nicht affirmativ, wichtig genug.
Du kannst mich nennen, wie du willst. Du kannst mich auch sonst, wie wenn der Podcast aus ist, wieder Schnurzelchen nennen. Das ist völlig okay.
Das ist gut. Dann denke ich mir jetzt für die in den nächsten 150 Minuten einen coolen Namen für dich aus. Mal sehen, wie weit ich das Spiel noch treiben kann. Jetzt wollte ich eine coole Überleitung machen, mache ich aber nicht, sondern sag einfach, wir haben auch drüber gequatscht, du hast Schauspiel viel gemacht. Mhm. Und deswegen können wir auch so ein bisschen über Schauspiel und Film reden, weil natürlich gerade so, wie die sich die Games-Branche aktuell entwickelt, immer mehr haben wir natürlich, haben wir auch im Podcast schon öfter drüber geredet mit verschiedenen Gästen, Spiele, die wie Filme sind oder Spiele, die sogar gefühlt Filme sind. Und das ist eine an sich geile Idee, so hinzugehen, aber also so eine einzigartige Idee auch. Aber generell, wie würdest du denn sagen, wie macht man so ein Spiel jetzt heutzutage noch einzigartig? Kann man überhaupt noch ein Spiel machen, was es noch nicht gibt, was neu und krass und anders ist? Oder kann man
Oh, die Frage ging in eine völlig andere Richtung, als ich sie gerade erwartet habe. Okay, nicht schlecht.
Ja, weil das
ist nochmal anders abgebogen.
Richtig, wie, wie im Film hier.
Ich habe 2004 habe ich einen Artikel in der Taz geschrieben über die Games Convention. Und das hieß, immer dasselbe Spiel, aber immer bunter. Der Titel kam nicht von mir, hat irgendjemand anders drauf gemacht. Aber ich glaube, das ist eine Sache, das könntest du auch tatsächlich 2015 und 2020 und 2021 auch gerne immer noch mal draufschreiben. Also wir sehen eigentlich immer wieder dieselben Sachen, aber sie sehen immer besser aus. Jetzt bin ich ganz banal gesprochen. Und das hat aber auch einen Grund, glaube ich. Also die Leute wollen auch die Dinge, die sie gut fanden. Wenn du jetzt plötzlich ein Call of Duty machen würdest, ohne Schießen, so, sondern, keine Ahnung, dann wird's auch keiner mehr kaufen. Und ein bisschen geht's natürlich auch zusammen. Wenn du eine Produktion hast, die so teuer ist wie GTA 5 oder so, dann weißt du, in bestimmten Bereichen kannst du dir auch ein bisschen was erlauben, aber in bestimmten anderen Bereichen nicht, weil dann kauft's ja keiner mehr. Das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich aber, also Videospiele zu machen war ja noch nie so einfach wie jetzt, muss man mal sagen. Also ich glaube, die Rückkehr der Indies, das war so 2008, ist also auch schon wieder eine Weile her. Damals konnte man auch einfach mit einer crazy Idee auch relativ gut Geld verdienen. Das ist inzwischen schwieriger, weil einfach so viele Spiele auf den Markt kommen. Und heutzutage geht es einfach darum, dass man erstmal Sichtbarkeit mit seinem Spiel bekommen muss.
Aber Indie ist auf jeden Fall schon wieder voll etabliert bei den Spielern,
genau,
Spielerinnen.
Genau, aber Indie ist jetzt auch schon wieder was anderes, als es damals war. Also 2008. Weil 2008 war Indie wie ich das, wo du sagen willst, wow, crazy, was ist das für komisches Zeug? Und das konnte total gut neben den AAA-Titeln bestehen. Inzwischen ist es ja häufig auch so, dass ein Indie-Spiel jetzt nicht unbedingt eine super crazy Idee hat, sondern das ist eben dann auch ein Jump'n'Run oder sonst was. Hat vielleicht irgendeinen interessanten Grafikstil und hat vielleicht keinen großen Publisher. Aber das ist jetzt nicht so, dass das die Innovationskanonen sind. Aber da muss man auch sagen, Spiele müssen ja auch nicht unbedingt immer mega innovativ sein. Ich meine, wie viele Filme sind denn mega innovativ oder wie viel Bücher oder sonst was? Ist es ja auch nicht unbedingt immer. Ich glaube, es gibt einerseits diese schleichende Innovation, dass du Sachen immer weiter verbesserst und perfektionierst. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder so Sachen, die total krass und total neu sind und in eine ganz andere Richtung gehen. Also für mich war es gar nicht so unbedingt Videospiele, aber wofür ich mich seit ein paar Jahren eben total interessiere, seitdem ich es eben tatsächlich in der Vorlesung mache, sind Escape Rooms. Da würde ich auch direkt an dieser Stelle mal einen empfehlen in Berlin. Das ist der Escape Room-Anbieter The Room und den empfehle ich A, weil der sehr, sehr gut ist und B, weil ich da auch an einem Raum mitgearbeitet habe, Brandon Darkmoor, wo ich tatsächlich auch mitspiele. Und der pusht so ein bisschen die Grenzen von solchen Escape Rooms. Ja, der geht so ein bisschen, der ist komplett immersiv. Du gehst gar nicht mehr in das Büro rein am Anfang oder den Eingangsbereich, sondern du musst dich hinter dem Haus treffen und wirst vom Hausmeister abgeholt. Und der bringt dich dann da unten hin. Das ist natürlich nicht ein Hausmeister, das ist ein Schauspieler. So, und das ist für mich dann
überraschend. Aber das ist ja krass. Ich bin ja auch Escape Room Fan, sowohl auf VR als auch auf Brettspiel, aber natürlich vor allem vor Ort. Und ich finde das gerade jetzt schon ein bisschen geil.
Das ist, dann mach das mal. Also wirklich, Brandon Darkmoor, der ist total toll. Und die haben auch einen anderen, der wie ich richtig geil ist. Das ist The Lost Treasure. Das ist so ein Indiana-Jones-Raum. Die pushen das so weit. Ne? Das sieht so toll alles aus. Und das ist auf der einen Seite total interessant, aber die andere Seite ist eben, also gerade in England, das haben wir in Deutschland noch nicht so viel, ist immersives Theater gerade so ein fettes Thema. Also ein Theaterstück, wo du eingreifst. Das gibt's in Deutschland auch. Ich glaube, Machina X heißen die machen so ein paar Sachen. Aber in England, da gibt's eine Firma, die heißt Secret Cinema. Die nehmen sich einen Film und bauen da eine komplette Experience drumherum. Ich war in dreien davon. Das erste Mal war ich da bei Star Wars, also Empire Strikes Back. Guckst du dir an am Schluss, aber vorher spielst du 4 Stunden lang A New Hope. Du gehst in ein Raumschiff stürzt ab auf Mos Eisley. Mos Eisley ist komplett aufgebaut. Alle sind in Kostümen, die man sich vorher in so einem Pop-Up-Store kaufen kann. Jeder hat eine eigene Plotlinie. Ich musste irgendwie, wir mussten alle ein Ticket kriegen für das nächste Raumschiff. Ich hatte dann irgendwelche Samen dabei. Die habe ich bei Onkel Ben gegen Droidenteile eingetauscht und die dann bei einem Java gegen das Ticket, da konntest du aber Jedi-Tricks lernen, alles Mögliche. Das ist ein riesengroßes Theaterstück, ist wie so ein Live-Rollenspiel, aber begrenzt.
Wie geil ist das denn bitte?
Ja, eben. Und deshalb meine ich, es gibt immer noch wieder was Neues Geiles. Das habe ich dann nochmal gemacht mit Blade Runner. Da hat es dann alle 15 Minuten sogar geregnet. So, das war San Francisco oder sowas, was da aufgebaut war. Und letztes Jahr im Januar, kurz vor Corona, waren wir noch bei Stranger Things. Und das war der absolute Hammer. Und die machen es aber auch wirklich gut. Ne? Die Schauspieler sehen dann auch wirklich alle so aus, wie die Originale dann aussehen. Und du hast dann deine Storylines, die verfolgst du. Da sind, ich bin super schlecht im Schätzen, sagen wir mal 300 Leute drin oder so, 200, 300 Leute. Du musst es aber auch nicht. Du kannst einfach irgendwelche Aktivitäten machen, kannst dich an die Bar setzen, kannst tanzen. Aber wir wurden dann von dem Bademeister, ich habe seinen Namen vergessen, auch noch in so eine komische Paralleldimension reingeholt, wo dann irgendjemand auf dem Tisch lag. Es war alles super unheimlich. Und am Schluss gab es dann nochmal eine fette Performance. Und das, also das bockt mich, sowas bockt mich total. Und das geht eben mit Game Design.
Das wäre genau der Satz gewesen, den ich auch gesagt hätte. Und das ist irgendwie Game Design. Das ist noch nicht Gamification. Gamification ist immer was anderes, darüber können wir gleich reden.
Ja, du kannst sagen, die Gamification des Theaters, aber das ist Game Design. Das ist, wenn ich irgendwie eine Schnitzeljagd baue, dann ist das eben auch Game Design, weil ich ja wissen muss, okay, du bist erst da, dann bist du da, dann bist du da, dann bist du da. Okay, und die sind dann da und dann gehen sie da und dann gehen sie da. Und das ist natürlich Game Design. Hier kommt dann natürlich auch dazu, dass du auch noch ein Regisseur sein musst und gucken musst, wie, also noch einen Regisseur hast wahrscheinlich, wie man es inszeniert. Dann werden die wahrscheinlich alle so kleine Side-Missions haben. Und es gibt auch einen Plot. Also das Ding geht ja 3 Stunden, nach 3 Stunden ist es vorbei, aber der Plot schreitet einfach komplett weiter. Ich war dann auch, hier, wie heißt denn der? Ich weiß die Namen alle nicht hier. Der Ziehvater, dann der Polizist, der Vater von Eleven.
Ohne Scheiß, ich habe gestern ein Bild gesehen von irgendwem anders und wollte laut sagen, oh krass, der sieht ja aus wie, und bin auch nicht, Hank oder sowas? Hef? Irgendwie so, irgendwas mit Haar.
Das kann gut sein.
Du weißt, der aussieht wie Gronkh und Polizist ist.
Ja, genau. So, ja, und der hat mich dann, ich stand da irgendwie rum, habe mich umgeguckt, ich und meine Freundin, und dann sagt er, könnt ihr mal mitkommen, ich brauche ein bisschen Hilfe, weil ich muss mal mit hier dem Jungen reden, der mit meiner Tochter ausgeht, mit dem muss ich mal ein ernstes Wort reden. Und dann hat er uns mitgenommen, das ist natürlich auch eine Szene aus der Serie, und wir mussten ihm dann so ein bisschen Tipps geben, wie er dann mit ihm reden sollte. Das ist natürlich mega. Das hat dann auch mit dem eigentlichen Game Design nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Szene. Das ist dann so ein Quest-Giver und das ist dann so eine, keine Ahnung, World Mission oder sowas. So irgendeine random Begegnung. Aber die Questgeber hast du auch. So, dann steht, bei uns war das der Clown, der stand dann da. Da mussten wir zuerst hin. Der hat dann gesagt, pass auf, ich brauche den Namen von bla bla bla. Und dann musstest du ins Archiv gehen, in so einen alten Computer und das da so raussuchen und dann wieder zurück. Und dann, dann bin ich nochmal. So, fantastisch. Geiler Scheiß.
Ist mir übrigens wieder eingefallen. Er heißt Hopper. Ich weiß gerade nicht mehr, wie mein Vornamen. Und das Hopper wird manchmal Hopp. Deswegen kam ich auf Hap. Nicht, dass jetzt alle Leute, die den Podcast hören, die ganze Zeit gar nicht mehr zuhören, was du hier für geilen Scheiß erzählst, sondern nur noch da sitzen, der hieß doch nicht Hef, der hieß doch Hopper, hieß der doch, meine Güte, warum weiß der denn sowas nicht? Er hieß Hopper.
Scheiß Podcast, ein Stern, nie wieder.
Jetzt können wir alle wieder zuhören, was nicht Professor, aber doch Professor Uge Bosse uns hier zu erzählen hat. Könntest du ganz kurz noch den Mini-Exkurs machen? Ist ja auch einer deiner Schwerpunkte. Was ist, also ich glaube es ein bisschen zu wissen, aber was ist Gamification runtergebrochen?
Gamification war 2010, glaube ich, so das Trendwort und beschreibt eigentlich, dass man normale Tätigkeiten mit Game-Elementen aufwertet. Eigentlich banal gesagt. Also sowas wie, du hast 5 Kinder. Also einer der Posterboys war damals ein Spiel namens Chore Wars, wo du deinen Kindern so, oder deiner WG oder weiß der Geier was, so eine Fantasy-Party-Charaktere gegeben hast. Da war der eine ein Zwerg, der andere war ein Elf oder so. Und du konntest dann als die Mutter oder als der WG-Chef Aufgaben verteilen. Okay, wer den Abwasch macht, kriegt 10 Punkte. Wer das Sofa neu streicht, kriegt 80 Punkte. Und dann hast du deinen Charakter weiter aufgelevelt. Sowas zum Beispiel, ja. Oder es gab die irgendwie so eine Bottle Bank von VW war die, glaube ich. Du schmeißt dir wieder deine Flaschen ein, aber du kriegst da Punkte für oder ist eine Lotterie mit eingebaut. Also generell das Belohnen, vielleicht Belohnungsmechanismen, die sehen wir auch überall, aber Spielmechaniken, die nervige Tätigkeiten interessanter machen. Also deine Steuererklärung beispielsweise. Wie kriegt man es hin, dass das mehr Spaß macht, die zu machen? Und Gamification war eine Weile echt so eins von diesen Hype-Buzzwords und ist dann aber schnell wieder in der Versenkung versunken, weil keiner hat's richtig gemacht. Alle haben dann so diese Badges eingebaut auf ihre Webseiten oder Foursquare beispielsweise. Kein Mensch wusste, wofür man das brauchte, aber alle haben Badge gehabt und waren dann der Bürgermeister vom Starbucks unten an der Ecke oder so, aber keiner wusste warum, weil, naja, es hat sich einfach so ein bisschen verlaufen. Es gibt ein sehr schönes Buch drüber von Jane McGonigal, das kann ich eigentlich ganz gerne empfehlen, das heißt Reality is Broken und da postuliert sie so ein bisschen, was Spieler eigentlich alles tun können, um unsere Welt zu retten. Theoretisch war das 2012, glaube ich, das Buch und unsere Welt ist jetzt noch nicht von Spielen gerettet worden, also hat es nicht ganz funktioniert, aber dieser Traum oder diese Idee, die da drin ist, die finde ich auch nach wie vor immer ganz geil. Es ist, also ich hat nur einfach, wurde relativ selten richtig gut gemacht, würde ich sagen.
Wobei man ja sagen muss, dass die Leute, die zu Hause bleiben und viel zocken, gerade in der aktuellen Zeit ja eigentlich die stillen Helden sind, ne? Also gab's da nicht sogar von der deutschen Bundesregierung oder so? Sogar diese kleinen Werbefilme?
Die von diesen, der von Florida TV waren die, ne?
Waren die von Florida TV? Ich war damals der Held. Zocken.
Ja, genau. Ja, die waren
die
cool. Waren nicht,
die fand ich ganz gut gemacht. Da hatte ich so ein bisschen, kennst du damals noch die, ich glaube, das war Halo 3 oder Halo ODST?
Ja, Halo 3 war es. Es war so gut.
Mit dem Museum?
Ja,
Museum, fantastisch. Da gab es, für die es nicht wissen, da gab es eine Werbefilmreihe, wo sie quasi Fake-Interviews geführt haben mit Kriegsveteranen, die dann einfach von einem speziellen Schauplatz erzählt haben, wo der Master Chief dann dazu kam, also die Hauptfigur aus Halo, und irgendeinem Obervieh so eine Granate in den Schlund reinsteckt und sie erzählen, wo sie in dem Moment waren, als der Master Chief für sie den Krieg gewonnen hat. Und ja. Währenddessen wird immer auf so ein Diorama quasi von der Szene gefilmt und gleichzeitig immer Spielausschnitte, wo das quasi nachgestellt wird. Und das ist so eine Gänsehaut, großartige Werbung für an sich.
So gut,
Für einen Shooter. Theo, also muss man auch erstmal schaffen. Daran musste ich denken.
Ja, ist richtig, ist tatsächlich so, ja.
Ja. Ich musste übrigens vorhin auch, wollte ich dich nicht unterbrechen, aber ein Spiel, von diesen Indie-Spielen, die auch wieder ganz neu waren, was ich auch ganz vorhin schon mal sagen wollte, ist Baba Is You. Was, glaube ich, so Game Design par excellence ist, oder?
Also ich habe es, glaube ich, noch auf meinem Pile of Shame und ich habe es noch nicht gespielt. Daher kann ich nichts dazu sagen. Aber ich glaube schon.
Ich habe es im Stream schon gespielt und es ist gut, immer auch jemanden dabei zu haben, der notfalls die Lösung kennt. Und ich habe ein paar Leute bei mir im Chat, die es schaffen, Tipps zu geben, die einem die Lösung nicht verraten. Baba Is You, für die es nicht wissen, ist ein Spiel, wo man quasi in jedem Level andere Spielregeln hat. Also man hat eine Spielfigur, die muss aber nicht immer die gleiche Spielfigur sein und dann stehen quasi Wortfetzen auf dem Spielbrett, die so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, die wie Programmiersprache funktionieren. Und da kann man also quasi Objekte betiteln, also Baba Is You heißt zum Beispiel das Objekt Baba, was so ein kleiner weißer Blob ist, Is You, ist der spielbare Charakter. Wenn ich jetzt aber einen anderen Wortblock, zum Beispiel Hubeldubel gibt's nicht, aber angenommen es gäbe ein Objekt, das heißt Hubeldubel und ich schiebe das Wort Hubeldubel dahin und dann steht da Hubeldubel Is You, dann steuere ich auf einmal nicht mehr Baba, den kleinen weißen Blob, sondern eben Hubeldubel, was auch immer das ist.
Okay, warte mal, dann kenne ich vielleicht nicht Baba Is You, aber so ein Spiel kannte ich auch, wo du auf der linken, auf der rechten Seite einfach immer die Programmiersprache hast. Das war irgendwie so ein Coding-Lernspiel, weil du dann immer eine Challenge schaffen musstest und das dadurch schaffen musstest, dass du den Code einfach umschriebst. So ist das.
Und hier, oder? Ja, und hier musst du den Code umschreiben, aber der Code ist auf dem Spielfeld. Du schiebst die Worte hin und her.
Ach, was?
Und musst halt zum Teil 15.000 Schritte in vorwärts. Also du hast Objekte und dann hast du Objektzustände wie is wet oder is irgendwas. Und dann manche Sachen können, also es ist auch nicht so, dass die Wasser-Icons sind immer Wasser und man ertrinkt da drin, sondern die Wasser-Icons, in denen ertrinkt man nur, wenn irgendwo die Regel steht, water is drown oder sowas. Und wenn das nicht da steht, dann ist Wasser einfach nur ein Grafik-Icon. Und das ist ein Spiel, falls ihr das nicht kennt, gebt euch das auf jeden Fall. Und das ist ein Spiel, was eine super simple Game-Mechanik hat, ja, und auch eigentlich prinzipiell nur aus dem Game-Design besteht, weil die Grafik ist super, super, super simpel. Kleine Strichmännchenfiguren, der Soundtrack ist super, super simpel. Das ist das Gegenteil von AAA. Ich glaube, das hat auch einer ganz alleine gemacht. Sowohl die Mucke als auch die
Spiele,
Grafik.
Solche Spiele gibt's ja auch immer wieder, ne? Also, die einer ganz alleine macht und die auch top sind. Also, hier Stardew Valley oder sowas. Das ist das, was heute einfach echt auch gar nicht mehr so super schwierig ist, ja. Ja. Nee, es klingt auf jeden Fall ganz geil. Ich glaube, solche experimentellen Spiele gibt es aber auch häufiger, weil du, ich glaube, in den USA ist es, wie heißt das Ding, Roblox oder sowas, oder solche Engines, die du einfach, wie meinetwegen Dreams, so relativ simple Engines, weil du mit denen ja einfach schon was machen kannst und einfach wild ausprobieren kannst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, hast Ableton und machst ein bisschen Techno, weil du kannst einfach total viel ausprobieren und kannst total viel rumspielen, oder Game Maker zum Beispiel ist auch so eine relativ einfache Engine, mit der man Sachen machen kann. Ich glaube, natürlich fördert sowas Kreativität, weil du einfach wild ins Blaue geilen Quatsch machen kannst.
Und dann kannst du es ja immer noch polishen. Und ich meine, ne, dann wird notfalls aus einer Warcraft-Mod wird dann Dota und daraus Dota 2 und damit einer der E-Sports, die, glaube ich, den größten Preispool weltweit immer noch halten, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Auch aus einer Mod entstanden, weil irgendwer mal irgendwie gesagt hat, ach, ich habe hier so eine Sandbox und der kann ich bauen. Ich habe ein paar Bausteine, die klatsche ich aneinander. Manche sind einfacher zu verstehen, manche sind ein bisschen komplexer. Und dann hast du auf einmal ein komplett neues Spiel gespielt und bist Game Designer geworden, ohne das jemals studiert zu haben.
Ja.
Weil das irgendwie, es ist so dieser menschliche Erfindungs- und Kreativitätswille, einfach Sachen auszuprobieren, neue Synapsen miteinander zu verbinden und dann vielleicht wirklich ein Game Design zu bauen, was es so noch gar nicht gab, oder eben was Altes umzuschreiben. Wie du schon sagtest, bei Mensch ärgere dich, einfach irgendeine Regel ändern und gucken, was passiert.
Genau. Oder Dinge zusammenzuführen, die einfach so noch nicht zusammengeführt worden sind, so aus ganz anderen Bereichen. Wie gesagt, dieses immersive Theaterzeug, es ist jetzt, oder überhaupt Escape Rooms, ne? Es ist wie ein Adventure, aber ist in der Realität. Ja, und bedient sich ganz vieler Theatermechaniken ganz häufig, so im Set-Design und so. Es liegt eigentlich relativ nah. Trotzdem gibt's die Dinge auch erst seit etwa 10 Jahren.
Bin mal gespannt, wie das dann alles weitergeht, wenn man das dann irgendwie noch mit VR gut kombiniert. Es gibt ja auch schon sehr, sehr gute VR-Escape Rooms.
Findest du die gut?
Den ich gespielt habe, fand ich sehr, sehr gut, ja.
Ich will die jetzt nicht alle pauschal so abcanceln, aber für mich ist ja die Faszination an einem Escape Room, dass der haptisch ist, dass der physisch ist, dass ich manchmal durch Sachen durchkrabbeln muss oder dass ich Sachen anfassen kann, dass ich ein echtes Schloss in der Hand habe. Das ist für mich so ein bisschen die Antithese zur Digitalität. Also ich freue mich, dass das nicht virtuell ist, sondern ich freue mich, dass das auch ein bisschen muffig ist und hoppala, jetzt habe ich den Haken abgerissen oder sowas in der Richtung.
Das verstehe ich voll. Aber da ich beides gemacht habe zu dem Zeitpunkt auch, ich finde beides geil. Also klar, es ist natürlich geil, haptisch irgendwo geht eine Tür auf und du musst durch irgendeinen Gang durchkriechen, wo du wirklich kaum durchkommst und bist auf einmal in einer ganz anderen Höhle. Aber der, den ich gespielt habe, der heißt Huxley, den kann man auch in Berlin spielen. War das geil.
Ja, ja. Ach so, Huxley hat ja auch einen DCP gewonnen, ne?
Und der ist, den hatte ich, ja, ich vorher schon gespielt, möchte ich nur sagen. Ja, da bin ich ein richtiger VR-Escape Room-Hipster. Da spielt man quasi zu dritt und man steht aber in drei einzelnen Räumen. Also jeder von euch, der mitspielt, hat so einen kleinen PC auf dem Rücken, VR-Brille auf und man hat so einen 3x3-Meter-Bereich, in dem man läuft. Und dann kann man sich also quasi auch nicht gegenseitig über den Haufen laufen. Und das Ganze spielt in einer riesigen Fabrikhalle und ist mit Aufzügen und bewegenden Plattformen so geregelt, dass ihr quasi denkt, und das ist wirklich gut umgesetzt, ihr seid in einer riesigen Halle, aber bewegt euch trotzdem immer nur auf diesen 3 Metern. Und man winkt sich zu. Also das ist, ich finde den persönlich, ist, also wenn du mich fragst, eine der VR-Escape Room-Ausnahmen, wo ich sage, das ist gut gemacht. Aber ja, das Haptische ist schon weg von der Digitalisierung auch wieder geil.
Ich glaube auch nicht, dass die Dinger schlecht sein müssen, weil die funktionieren ja auch immer noch, wie so ein Adventure eben funktioniert. Das macht ja auch Spaß, wenn du geile Rätsel löst, so, ne? Aber für mich so der Unique Selling Point. Naja, also bei Huxley habe ich tatsächlich selber nicht gespielt, aber auch das, was du sagst, habe ich jetzt häufiger so gehört. Ist natürlich auch die Faszination an VR immer noch so ein großes Thema. Weil das ja ganz geil ist. VR ist ja immer, ist ja recht frisch, immer ganz geil, du setzt es auf und du bist eigentlich, what, wie geht das? Das ist ja krass, what's all right? So, und ich glaube, das ist da ein großer
Genau Teil. So klang ich übrigens auch in dem
Moment. Ja, ich weiß, ich kenne dich. Genauso klingst du häufig.
Also alle, ja, ich mute mich immer, aber ich habe auch während des Podcasts, mache ich eigentlich immer, wenn du redest und ich bin ganz aufgeregt, weil das alles so toll und interessant ist, sitze ich die ganze Zeit hier und Wotini! Ja. Wotini! Und was nicht alles. Ich hatte hier noch eine schöne Frage stehen in meinem tollen Skript unter anderem. Ja, es gibt ja so immer diese Huhn-Ei-Frage, ne? Aber die gibt's ja dann hier nicht, weil die Frage, was kommt zuerst, die Idee fürs Spiel oder die Story, geht beides, ne? Also hier kam sowohl das Huhn als auch das Ei zuerst. Weil man kann sowohl ein Game-Element haben, wo man eine Story drumherum baut, oder eine Story haben, wo man sagt, okay, wie kann ich die jetzt gut umsetzen?
Also, Spiele müssen ja keine Story haben. Story ist ja
Und das kommt dazu,
manchmal ja. Nur, nee, man ist ja manchmal nur dafür da, damit du ein bisschen Kontext kriegst. Ich habe mal für Reload damals noch, waren wir bei Klaus Teuber zu Hause. Und den habe ich natürlich auch gefragt, na, wie kommst du denn auf deine Ideen? Und er sagt, es gibt beim Brettspiel, gab es für ihn immer so zwei Herangehensweisen. Und die eine ist, du hast eben vielleicht eine Story, die dir gut gefällt. Bei ihm waren das, glaube ich, die Magier vom Erdsee oder sowas. Da hat er, glaube ich, sein erstes Spiel zu gemacht. Und er sagt, okay, ich fand das so toll und diese Welt hat mir so gut gefallen. Da wollte ich irgendeine Möglichkeit finden, das auch als Spiel erlebbar zu machen. Er meint, das ist die eine Sache. Oder die andere Sache ist, es gibt eben Leute, die sind krasse Mathematiker. Die haben eine mathematische Idee und fangen dann damit an. Die haben dann irgendein Konstrukt und denken sich dann da später die Story so aus. Also ich weiß nicht genau, wie, kennst du Azul, das Brettspiel?
Nee.
Azul ist so ein Brettspiel, wo du, ich glaube, die Story ist irgendwelche portugiesischen Tempel und du musst dann so kleine Tiles irgendwie so zusammenlegen in vernünftigen Reihen. Ich erkläre es total schlecht. Aber im Grunde ist das eine rein mathematische Sache. Das ist wie ich irgendwelche Dinge vor mich ablege in bestimmten Mustern, damit ich möglichst viele Punkte kriege, wo dann theoretisch einfach eine Story draufgefropft werden konnte. Nämlich, das sind diese portugiesischen Paläste mit ihren Mosaiksteinchen oder so. Ja, also es geht, glaube ich, von beiden Richtungen. Ich glaube, man ist vielleicht wie bei der Musik. Du kannst sagen, ich habe hier einen Film, da ist dieses Star-Wars-Ding und ich muss es schaffen, da für diese Szene die passende Musik zu finden, dann muss das darauf passen oder ich will ein bestimmtes Gefühl erzeugen oder ich setze mich an meine Ukulele und Nasenpfeife und fange einfach irgendwie an und gucke, wo es mich hinbringt. So, ich glaube, es geht beides. Aber das ist das, was wir auch immer so gerne so ein bisschen machen im Game Design. Das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit dem Vater und That Dragon Cancer, wenn du sagst, das ist das, was ich bei meinem Spieler auslösen möchte, diese Emotion. Ich möchte, dass es ein Challenging-Spiel ist oder ich möchte, dass es ein trauriges Spiel ist oder ich möchte, dass es ein Lernspiel ist, was irgendwas vermittelt. Kann ja alles sein. Wie komme ich denn dahin? Welche Mechaniken sind denn am besten, um dahin zu kommen? So.
Du achtest ja dann, ja, klar, ich lausche, ist immer doof, ich nicke immer ganz viel und reiße immer die Augen auf, wenn was spannend ist, was man natürlich nicht sieht. Vielleicht müsste ich müsste ich meinen Kopf noch vernetzen und immer, wenn ich gespannt irgendwas mache, gibt's so ein Bing-Geräusch, damit die
Leute. So ein lustiges Augenaufmachgeräusch, so klick, klick.
Blink, klick, klick. Wie die Maus quasi.
Genau, genau.
Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du achtest bestimmt natürlich auch jobtechnisch viel drauf. Ist das, und das kann man ja immer alle Leute fragen, ist das bei dir so Fluch und Segen oder kannst du Spiele überhaupt noch spielen, ohne die auseinanderzunehmen? Oder achtest du bewusst auf andere Sachen? Also bist du zum Beispiel so, dass du, obwohl dich natürlich Game Design wahrscheinlich aufgrund deiner Profession sehr interessiert, dass du vielleicht sagst, okay, ich achte lieber auf die Mucke jetzt, um mich mehr dem Spiel hinzugeben oder den Artstil? Oder wie machst du das?
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die sich da länger mit befassen. Also als ich das erste Mal, wie gesagt, bei Eidos gearbeitet habe, da habe ich eben den ganzen Tag so vor dem Rechner gesessen und habe Spiele getestet. So Praetorians, blah. Und ich habe dann gedacht, bevor ich den Job angefangen habe, naja, dann war es das wohl mit deiner Passion für Spiele, dann hast du da auf jeden Fall keinen Bock mehr drauf. Und was dann passiert ist, ich habe dann immer, wenn ich nach Hause kam, habe ich dann die guten Spiele gespielt. Ja, es geht nicht, es verdrängt sich nicht unbedingt, aber na klar, also du guckst da anders drauf. Ich glaube, wie jemand, der Filme macht oder ein Schauspieler, anders immer auf ihre Profession gucken und andere Dinge sehen als jetzt ein ganz normaler Mensch, der da vielleicht das einfach nur rein intuitiv wahrnimmt. Aber, also ich glaube, was passiert ist, ich bin viel schneller von Spielen angepisst, wenn sie mir nicht gefallen, wenn mir was auffällt, wo ich sage, es geht gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Dinge, die ich richtig toll finde, auch umso doller zu schätzen weiß. Ist Ich glaube, so ist das. Also meine Kapazität dafür, ein Spiel zu wertschätzen, ist, glaube ich, gestiegen. Aber auch dafür, ein Spiel total scheiße zu finden. Und für meine Studenten ist es manchmal ein bisschen schwierig, diese Perspektive erstmal zu verlassen, die des Konsumenten, und festzustellen, okay, Spiele zu machen ist ja gar nicht so unbedingt so lustig, wie Spiele zu spielen. Nee, ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit.
Wie? Ein Sixpack zu kriegen ist nicht so geil, wie ein Sixpack zu haben?
Das ist eine Erkenntnis, die muss man erstmal erkennen.
So, aber also warum eigentlich? Ja, nee, mach.
Erzähl mir. Letztes Jahr habe ich direkt hintereinander habe ich gespielt Death Stranding und Final Fantasy VII Remake. Und ich habe Final Fantasy VII dann auch noch irgendwie durchgespielt. So, einfach weiß ich auch nicht mehr warum. Aber während ich Death Stranding in seiner Seltsamkeit, und du sagst ja vielleicht, das ist ein Spiel, wo ich finde, es macht sehr viele Sachen neu und sehr anders und sehr seltsam. Wenn ich das einfach nur dafür gefeiert habe, dass da so viele Sachen so merkwürdig sind und auch nicht unbedingt immer Sinn machen. Und wo ich denke, ich laufe hier durch eine komplett leere, riesengroße Welt und muss aufpassen, dass mir die Sachen nicht vom Rücken fallen. Was ist das denn bloß? Wie sehr ich mich darüber gefreut habe. So beschissen fand ich auch diese Final Fantasy VII Remake Dungeons, wo man eigentlich immer nur geradeaus läuft, immer nur geradeaus und auch gar nicht weiß, wo man ist, weil einfach jeder Gang komplett gleich aussieht. Bis in den Katakomben, in den Dungeons, alles sieht gleich aus, die Kanalisation ist immer dasselbe Grafikteil-Set, Asset-Set. Ich verstehe es nicht. Also das ist für mich das war Game Design oder Level Design aus der Hölle, kann ich nicht anders.
Das kann ich so unterschreiben. Für mich war es lustigerweise so, dadurch, dass ich ja so ein Nintendo-Kind bin, hatte ich mit Final Fantasy nie viel am Hut und ich konnte mich Gott sei Dank von der Story ein bisschen tragen lassen, um das mal alles zu verstehen, was man sonst nur aus Memes oder Erzählungen kennt.
Von der Story?
Um die mal zu verstehen allgemein, auch wenn die ja anders ist, aber da gibt's ja auch Theorien, da kann man ja jetzt nicht spoilern. Das wusste ich ja nicht. Ich dachte ja, das ist die Original und da ist, egal, ich will nicht zu viel erzählen.
Ja.
Aber jetzt auch beim zweiten Mal durchspielen, um eventuell noch ein paar Achievements zu kriegen.
Beim zweiten Mal durchspielen?
Ich hab ja dann aufgehört. Lass mich doch erstmal fertig erzählen. Es gibt nämlich, man kann ja die Waffen upgraden und ich wollte zumindest die großen Viecher einmal alle legen. Ne? Wollte ich machen. Aber dafür muss man dann ein bisschen grinden und dafür muss man manche Kapitel einfach nochmal durchspielen, um dann Waffenpunkte zu kriegen. Und da dachte ich mir, komm, dann machst du das nochmal und hab dann aber, fällt mir gerade auf, auch einfach aufgehört beim zweiten Mal. Weil dann hat's mich, dann fiel mir nämlich erst auf, dass das Spiel doch einige Schwächen hat.
Eieiei, also dafür habe ich aber keine Zeit. Ich fand es wahnsinnig lieblos. Da können mich jetzt gerne Fanboys und Girls für Shelton, aber das war einfach nicht okay. Also ich verstehe, dass bei Final Fantasy schon seit Jahren dieses Level-Design von einfach nur gerade auslaufen und irgendwann kommen ein paar Gegner, dass das gang und gäbe ist und scheinbar akzeptiert ist, aber es langweilt mich. Es langweilt mich so fürchterlich und ich finde ja die Gegner cool. Ich finde auch gerade die Bosse, die sind alle so cool. Das Haus, wie lustig
das Haus ist, fand, großartig. Arena.
Aber, naja. So,
ich weiß,
wie gesagt,
was du meinst.
Ich habe es tatsächlich durchgespielt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es waren, aber das habe ich nur gemacht, weil ich Final Fantasy VII so hart und innig geliebt habe. Sonst hätte ich das keine 2 Stunden durchgehalten.
Ich wollte es durchspielen, um es zu verstehen, weil ich halt der festen Überzeugung war, also ich wusste natürlich relativ schnell, dass das nicht das komplette Final Fantasy VII Spiel ist, ne? Sondern dann an einer bestimmten Stelle aufhört. Aber trotzdem dachte ich, ich lerne darüber was und vielleicht, auch wenn es nochmal irgendwie ein anderes Game ist, komme ich an die Passion ran, die anderen haben. Weil ich hätte zum Beispiel, glaube ich, keine Zeit, das richtige Final Fantasy VII zu spielen. Das ist, glaube ich, einfach zu lang. Ich habe, also, wenn ein neues Dragon Quest rauskommt, ja, das ist so mein JRPG, was ich spiele. Aber für mehr JRPGs habe ich keine Zeit. Ich wollte übrigens vorhin sagen, ja, warum eigentlich sich selber Überleitungen ausdenken, wenn man auch einen Uke-Bosse haben kann? Denn du sagtest, dass 2 Dinge passieren beim Spielen bei dir, nämlich A, Dinge, die scheiße sind, sind noch scheißerer als sonst, also es fällt dir schneller auf. Und Dinge, die gut sind, kannst du aber viel mehr als gut aufsehen und viel mehr quasi innig mit einem Applaus belohnen. Was sind denn so Beispiele für Sachen, die dich beim Spielen nerven? Und was sind denn Sachen, wo du sagst, sowas macht ein Spiel erst richtig gut?
Ja, das ist jetzt sehr schwer pauschal so zu sagen, muss man ja leider sagen. Also, wie gesagt, was mich fasziniert, also Death Stranding ist ja nicht unumstritten und auch zu Recht nicht unumstritten, weil es ja einfach wirklich seltsam und clunky und ein bisschen umständlich ist und so.
Aber man kann pinkeln und das ist wichtig. Bitte? Aber man kann pinkeln und das ist wichtig.
Ja, genau, das Pinkeln zum Beispiel. Was für ein Quatsch. So, also, aber da waren einfach ist jetzt ein bisschen spoilerisch. Also ich verrate nichts von der Story, aber ich verrate einen Charakter, den man später trifft und was was dieser Charakter so macht. Warne ich jetzt einfach mal vor, wer das jetzt nicht hören möchte, gerne nicht zuhören. Man trifft später einen Charakter und dieser Charakter hat so eine Art Herzschrittmacher. Denn dieser Charakter stirbt alle 20 Minuten und wird 3 Minuten später wiederbelebt. Alle 20 Minuten stirbt er. Dieser Charakter wird gespielt im Spiel von dem Regisseur von Drive, wie auch in dem Spiel Conan O'Brien mitspielen, warum auch immer. Und es ist nicht Benicio del Toro, wie heißt er? Guillermo del Toro ist einfach dein Sidekick. Warum? Es ist so sehr, und mich kitzelt das. Das kitzelt, was ich habe auch mal Bock auf was Neues und Seltsames. Und ich verstehe nicht, warum es so ist, und es freut mich einfach. Und dieser Charakter eben, der Drive-Regisseur, na, du redest dann mit dem und dann, oh, es ist wieder soweit, dann fällt er wieder tot um. Er sucht im Totenreich nach seiner Frau, immer 3 Minuten lang. Und dann sitzt dein Charakter, sitzt einfach auf seiner Couch und erzählt so einen Timer runter, 3 Minuten lang. Und du kannst aber nichts machen. Du sitzt da einfach und wartest, bis er wieder da ist. 3 Minuten lang. Einfach nix. Und das kitzelt meine Synapsen. Sowas mag ich einfach total gerne.
Ich glaube, muss das aber ist auch bei
andererseits zugeben, dass ich jetzt gerade Assassin's Creed Valhalla durchgespielt habe. Da könnten wir auch noch einen weiteren Podcast drüber machen, weil ich es auch teilweise sehr faszinierend finde, was da passiert. Ich habe alle Assassin's Creed gespielt, alle durchgespielt, bis auf Odyssey. Da hatte ich die Schnauze voll. Ich dachte, nee, ich kann doch nicht schon wieder jetzt irgendwelche Bratkartoffeln von A nach B bringen und hier sinnlos irgendwie meine. Also ich habe so viel Zeit einfach nicht, dass ich so viel Zeit verschwenden kann. Was ein bisschen schade ist, weil scheinbar Odyssey ja dann der Teil war, den alle auch wieder ganz gut fanden, nachdem vorher echt storymäßig alles so schlecht war. Valhalla hat mich jetzt total fasziniert, aber auch nicht, weil es so wahnsinnig innovativ war. Das verstehe ich tatsächlich selber nicht. Also Valhalla ist ja ein großes Achievement, da haben sehr viele Leute richtig gute Arbeit gemacht. Ich finde die Story teilweise auch echt cool. Aber im Grunde, was du da machst, ist jetzt einfach, also dein Core-Gameplay ist jetzt nicht so interessant. Und da frage ich mich auch, warum gefällt mir das denn so gut?
Verstehe ich auch. Hast du es rausfinden können?
Vielleicht
oder?
Ist das. Bitte?
Hast du es rausfinden? Also kommt jetzt die Auflösung noch? Oder weißt du einfach selber nicht, was sich daran so.
Ich weiß es nicht genau, aber das ist so ein bisschen so. Ich habe das früher immer Weihnachten gespielt. Habe ich Weihnachten immer Assassin's Creed gespielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie so Radio hören oder so. Das ist eben, du musst da nicht so 100% drin sein und du musst nicht 100% aufpassen. Und das ist eigentlich alles nicht so wie ich schwer. Und das ist so ein bisschen so ambient. Ich glaube, das ist es. Das ist so ein bisschen entspanntes Spielen. Das mag ich irgendwie ganz gerne. Und dann muss mir vielleicht einfach der Hintergrund dazu passen. Ich weiß es nicht. Es war so bei diesem Franzosenteil, London-Teil, Ägypten-Teil fand ich es total schwierig, weil, wenn wir nochmal von Story sprechen, wenn du eine Story versprichst, dann musst du auch eine haben. Wenn du keine versprichst, brauchst du keine zu haben. Aber du kannst nicht irgendwie so andeuten, dass es jetzt alles so Origins und wow und was machen wir wohl? Und dann ist es immer irgendwie so nix. Dann ist es auch scheiße. Und das hatte ich bei diesen Teilen. Das war einfach so, okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Ihr dürft mir nicht so deutlich sagen, dass ich meine Zeit hier gerade wahnsinnig verschwendet habe. Lügt mich doch einfach an. Sagt mir doch, ich hätte was ganz Tolles gemacht. Dann bin ich doch auch zufrieden.
Naja, ich war schlau. Ich habe einfach bei Assassin's Creed 3 aufgehört. Weil ich weiß auch gar nicht, warum. Assassin's Creed war für mich auch so ein Spiel, wo ich immer überlegt habe, wann kannst du das nächste Mal wieder Assassin's Creed spielen? Und die Trilogie in Assassin's Creed selber drin, also ne, die Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations finde ich auch nach wie vor großartig. Also dieser ganze
Revelations ist mein Lieblingsteil, ne? Muss ich sagen.
Ezio Auditore della Firenze, dieser ganze Arc, diese 3 Spiele um den herum, mit vor allem alles endet dann am 21.12.2012 theoretisch. Ja. Ne? Eden Apfel hieß der, glaube ich. Das war großartig. Das war unglaublich geniale Storytelling. Ja, und dann kam Assassin's Creed 3 irgendwie und ich weiß
nicht. Nee, ich glaube, das Ende war tatsächlich in 3, wenn wir nicht
alles. Ach stimmt, das Ende war in 3, ja. Also das habe ich dann nur danach bekommen, dass es da enden sollte, aber das habe ich.
Erste Assassin's Creed, das ist so schlau designt. Das ist ein so geiles.
Aber auch so kacke repetitiv eigentlich. Und trotzdem hast du es gespielt, weil es dich einfach.
Ja, aber weißt du warum? Ich meine, der Grund, warum es den Animus überhaupt gibt, Das war ja damals, 2007, war es total trendy, dass du nichts auf dem Bildschirm hast, was dich ablenkt, was die Immersion stört. Und da haben sie gesagt, na gut, ein paar Sachen brauchen wir ja. Wie kriegen wir denn das logisch hin? Naja, indem wir einfach noch eine zweite Ebene drüber packen, sondern du bist erstmal jemand anders und der ist dann wieder in dieser Vergangenheitswelt. Und so können wir diese Sachen rechtfertigen. Ich glaube, jemand, der heutzutage anfängt, Assassin's Creed Valhalla zu spielen, der versteht doch überhaupt nicht, warum da desynchronize steht, wenn er stirbt. Weißt du, dieses Synchronisieren bei Assassin's Creed 1 bedeutete, dass sie gesagt haben, ja, du musst deine Erinnerungen mit denen von Altair, die müssen übereinstimmen.
Ja, wenn du zu weit davon weggehst, dann, ja.
Dann ist es vorbei. Deshalb konntest du keine Passanten töten. Normalerweise würdest du sagen, ey, Open World, ich kann alles machen, was ich will, kann ich hier Passanten töten. Nee, wollten die Game Designer nicht. Und da haben sie gesagt, nee, dann ist es eben desynchronisiert. Hätte Altair nicht gemacht. Das ist eine perfekte Begründung. Und auch in Teil 1, also du bist ja 5-mal immer wieder aus dem Animus aufgewacht. Und dann gab es eine Story draußen in dem Gefängnis,
wo du gerade warst. Ich fand die zum Teil auch viel geiler.
Ich also auch.
Assassin's Creed 2 auch. Und also generell alles mit wie heißt denn die Gruppe, die sie dann haben? Sie flüchten ja dann...
Die Desmond ist das, Desmond genau. Miles.
Und die Gruppe drumherum halt. Das ist so genial, diese zweite richtige Real-Life-Ebene. Das ist so unendlich genial gemacht. Großartiges Game-Design einfach an dieser Stelle.
Und jetzt seit ein paar Jahren fragt man sich eigentlich, warum denn überhaupt diesen Animus noch? Und ich finde das Game-Design technisch super spannend, weil das so Wurmfortsätze sind aus so einer anderen Zeit. Auch so dieses auf den Turm klettern. Und das dann synchronisieren, die Welt mit dir drumherum. Das war ja ein super geiles Feature 2007, weil das einmal diese Grafikpracht, in Anführungsstrichen, damals aber gezeigt hat. Das war wow, das sieht richtig gut aus. Dieser Sprung runter, ich finde den auch immer noch ganz schön cool, so, aber war damals einfach the shit. Und machte auch Sinn, ja, du musst die Karte, es muss eben auch wieder mit dem Animus und so. Warum man heute, also heute steigst du in jedem einzelnen Ubisoft-Spiel, glaube ich, auf irgendwelche Türme und machst da irgendwie was. Und warum da jetzt Synchronizing steht, weiß man, glaube ich, auch nicht mehr so genau in Assassin's Creed, wenn du es zum ersten Mal spielst. Naja, das finde ich auf jeden Fall, das fasziniert mich Game Design historisch immer, weil du merkst, okay, da sind so viele Sachen noch drin, die eigentlich nicht mehr notwendig wären. Heutzutage wird ein Assassin's Creed vermarktet als, guck mal, das neue Far Cry bei den Wikingern. So,
der große neue Open-World-Bombast-Titel mit Kämpfen.
Ja, genau. So, irgendwo in welcher Ära auch immer. Und das andere ist eigentlich egal. Du brauchst es eigentlich auch nicht mehr Assassin's Creed nennen. Ich finde, Ubisoft könnte eigentlich alle ihre Spiele Ubisoft-Spiel in London in der nahen Zukunft, Ubisoft-Spiel in der Steinzeit, Ubisoft-Spiel auf einer Insel mit einem geilen Diktator oder so. Und fertig. Und
man wüsste aber, was man kriegt, ne? Also,
man wüsste, was man
wobei man ja dann sagen muss, es war ja mal so dieser Running Gag, ne? Auf dem Turm klettern war ja in Watch Dogs dann auch so, da musstest du dich in diese Terminals einhacken. Und dann kam Horizon Zero Dawn raus und auf einmal waren die Türme riesengroße fucking Dinosaurier, auf die man, während die sich bewegen, raufklettern und alle wieder, krass, sie haben das genommen, was A, erst ihr Move war, dann zu ihrem Klischee, oh Mann, jetzt wird's aber langweilig Move geworden ist. Und jetzt auf einmal wieder A, einen Kultstatus hat und dann auch noch wieder geil übersetzt werden kann. Also du schaffst es sogar mit ein bisschen Tweak am Game Design was zu nehmen, was ikonisch war, dann fast schon lächerlich wurde und dann wieder zu was Geilem zu machen, weil es A, ikonisch ist, eine Hommage an das, was es früher war oder eigentlich immer ist, aber dann plötzlich wieder in geil. Also wer auch immer der Game Designer oder Game Designerin
dahinter war. Ist ja natürlich nicht Ubisoft, ne? Das ist Guerilla Games oder so.
Ja, aber ansonsten hast du recht. Ich meine, trotzdem, da hat jemand was genommen, was es in der Game-Szene, du hast recht, es ist nicht Ubisoft, aber Satz steht trotzdem, man hat was genommen, was in der Game-Szene genutzt wurde und eigentlich völlig abgenutzt schon ist und lächerlich ist, wenn man es reinbringt. Besonders, weil es auch noch von einem anderen Studio kommt. Und das irgendwie in großartig wieder zu übersetzen, aber ja.
Ja.
Theoretisch könnte jedes Ubisoft-Spiel oder viele einfach heißen, Ubisoft-Setting so.
Ja, genau. Ja.
Und es würde funktionieren. Es wäre dann einfach nur, wenn du Bock auf das Setting hast und weißt, was dich erwartet, dann spielst du das Spiel und hast daran auch Spaß.
Naja, und so wird es gerade vermarktet, habe ich das Gefühl. Und deshalb ist es immer wieder verwunderlich, dass du dann den Animus hast, aber der hat einfach überhaupt gar keine Funktion mehr. So, der ist einfach noch irgendwie da und man sieht ihn am Anfang und man sieht ihn am Ende und sonst siehst du ihn nie. Und er ist auch unwichtig.
Und dann ist einfach noch die Frage, warum gibt es immer noch kein Ubisoft-Spiel Assassin's Creed im feudalen Japan in groß? Ja? Sie hätten, das wünschen sich die Fans seit 1000 Jahren, dann kam Sekiro, dann kam, wie hieß der andere? Da gab's noch zwei, Sekiro und der, wo man die Haikus finden konnte, wo einen die Tiere hingeführt
haben. Haikus fröhliches Abenteuer.
Genau, das andere Spiel mit dem Samurai oder Ninja, ich bin mir gar nicht sicher. So, und Ubisoft hat da irgendwie den Zug nicht geschafft. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Vielleicht haben wir irgendwann mal wen von Ubisoft hier, der uns erklären kann, warum es immer noch kein komplett großes Ubisoft Ninja feudales Japan-Spiel gibt. Oder es ist schon in der Mache und sie dürfen nicht drüber reden.
Wieso? Das ist doch Dingens.
Oder gab's eins? Gab's immer so ein kleines?
Ja, Ghost of Tsushima.
Das Ghost of Tsushima ist das andere, was ich meinte. Dankeschön.
Ja.
Sekiro und Ghost of Tsushima. So, jetzt sind wir voll im Kreis gelaufen. Kannst du eigentlich sagen, ob man die Zeit, in der es Spiele gab, so ein bisschen unterteilen kann in, weiß ich nicht, so jede Epoche, alle 10 Jahre gibt's ein neues Genre, was die Spielfläche beherrscht?
Nee, ich glaube, das Interessante ist, dass man jetzt ja über Videospiele auch wirklich historisch sprechen kann, weil es die ja nun auch schon so lange gibt, ne? Also ich setze ja immer gern so Mitte der 70er Jahre an, aber es ist so ein fließender Anfang, so ein bisschen mit den ersten Konsolen. Aber es gibt so Jahrzehnte, kann man ganz gut unterteilen. Meinetwegen in den 70ern bis Anfang der 80er waren Videospiele ein Mega-Boom. Jeder hat Videospiele produzieren wollen. Und wie heißt die? Colorado Leather Company haben ihre eigene Konsole rausgebracht, obwohl sie vorher nur Leder gemacht haben.
Atari hat sich dumm und dämlich verdient. Gibt's großartige Dokus auch drüber, by the way?
Genau, auf Netflix gibt's ein schönes Ding, so zum Beispiel. Und naja, und in den 80ern ist das dann einfach mal gecrashed, weil der Markt völlig übersättigt und überreizt war. Und das Ganze wurde zu diesem Nischenhobby, dessen Image man immer noch so ein bisschen kennt, dieses das Kellerkind und so weiter. Und in der Zeit, Game Design technisch, man muss immer sagen, es gibt ja immer technologische Fortschritte auf der einen Seite und dann inhaltliche Fortschritte. Die gehen Hand in Hand, so. In den 80ern hattest du nicht so viel Rechenpower und du hattest auch noch nicht so viel Ahnung von Game Design. Das heißt, in den 80ern gab es ein bisschen Experimentierfreude, aber ganz häufig wurden eben auch bestehende Spiele, wie so Rollenspiele oder Strategiespiele, wurden einfach auf dem Computer übersetzt. Wo dann der Computer einfach die Rolle, keine Ahnung, das würfelt die Regelsachen aus, übernahm. Ja. In den 90ern war es dann so, wurde die Technik wieder mal ein bisschen besser. Man hatte ein bisschen mehr Ahnung vom Game Design. Und die 90er wurden dann so richtig verrückt und durchgeknallt. Da kam dann 3D noch dazu und man hat wahnsinnig viel komischen Scheiß ausprobiert, wie diese Full-Motion-Filme da oder was. Oder Real-Time-Strategy haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ist ja ein originäres Videospielgenre. Gab es so nicht. Es gibt zwar mega viele Strategiespiele, aber dass das in Echtzeit passierte, das gab es dann einfach nur als Videospiel. So, dann kam wieder was dazu, wie gesagt, 3D hat am Anfang ja auch nicht so richtig geil funktioniert. Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist die Gabriel Knight-Serie, die einfach alles probiert hat, was so ging. Erstes Gabriel Knight, ein ganz, ganz fantastisches, super tolles Grafik-Adventure mit Tim Curry in der Hauptrolle. Teil 2 haben sie gedacht, okay, alle machen diese Filmsequenzen, die schlecht vor Greenscreen, Bluescreen damals noch gefilmt wurden, machen wir auch mal, fast unspielbar. Und Teil 3, alle machen 3D, dann machen wir es jetzt auch mal in 3D. Absolut unspielbar.
So, Teil 1 kann ich nur zustimmen, ja.
Aber Teil 1 ist so toll. Das Remake ist fürchterlich, aber Teil 1 mit Tim Curry, ganz groß. So, in den Nullern, wieder die Grafik besser. Es gab andere Player am Markt. Und dann kam noch das iPhone dazu. Dann gab es die digitale Distribution, die wieder Sachen ermöglicht hat. Also wir konnten auf dem iPhone spielen, wir konnten unsere Sachen wieder selber publishen, es konnte wieder kleine Teams geben. Jetzt in den 10ern, ein kleiner, etwas lahmer Vorstoß von VR. Und ich weiß nicht, was sonst noch alles passiert ist. Momentan sind wir wieder da, es wird alles immer schöner und schöner. Mal gucken, wo es hingeht, weil jetzt hast du das Problem natürlich, je toller deine Grafik werden kann, desto komplexer ist es aber auch, sie zu machen. Also wenn ich da... Also so ein Ding zu bauen wie Uncharted beispielsweise, Uncharted 4, was einfach wahnsinnig toll aussieht oder The Last of Us 2, das braucht ja wahnsinnig viel Manpower, das muss ja alles jemand bauen. Wenn die Grafik-Engines noch mehr können, müssen noch mehr Leute noch mehr bauen, was wieder bedeutet, da muss dann auch noch mehr Geld mitverdient werden, auf irgendeine Art und Weise.
Wo man dann aber wieder mehr Abstriche machen muss, damit es auch auf einen breiten Konsumermarkt passt, ne?
Vielleicht, so, ne? Oder wie kriege ich die Kohle wieder zurück? Ich glaube, vielleicht ist der nächste Schritt, dass es irgendeine KI-Lösung dafür gibt, wie man wie man quasi Content erzeugt, wie man geile Räume erzeugt. Also wo ich.
Das war jetzt ein sehr, sehr kurzer Ablauf, aber so, ne, ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, so was die Möglichkeitsräume waren, was man machen konnte technisch, welche Erfahrungen man hatte. Jetzt hast du so eine ganz neue Generation, ja, nicht jetzt, aber immer wieder kommt jetzt eine neue Generation von Spielemachern nach, also meine Studenten und so, die diese ganzen alten Sachen gar nicht kennen, die davon vielleicht auch völlig befreit sind und jetzt komplett neue Sachen basteln wollen, die sie cool finden. Also die spielen ja auch teilweise Sachen, die ich, muss ich einfach sagen, nee, begreife ich nicht, muss ich auch nicht begreifen, ist okay. So diese super schweren Jump-and-Runs oder irgendwelche Speedrun-Spiele, wo du durchrennst und 100.000 Mal stirbst und sie finden es geil, wo ich sage, nee, bin ich zu alt für, nein, nein, muss ich nicht. So, aber das,
der Gedanke an den Tod ist bei dir schon zu kritisches Thema, meinst du?
Ja, it's too real. Too real.
Too close to the heart einfach. Too close. Ich musste nur dran denken, weil so eins von diesen Genres, was ja auch schon wieder abgeflaut ist, war ja zum Beispiel das Battle Royale-Genre, ne? Wo, ja. Ich glaube, das hatte mit PUBG, also es fing schon mit H1Z1, glaube ich, oder DayZ, so mit diesen Zombie-Spielen so ein bisschen an. Und PUBG war dann so der erste, der so, ne, auch so eins von diesen ersten Spielen, wo man gesagt hat, die hatten wieder so einen richtig krassen Hype. Und dann kam das nächste, und dann kam Fortnite, und dann kam Call of Duty, und dann kam und jetzt sind wir davon schon wieder weg, ja, hoffentlich langsam, dass nicht mehr jedes Spiel auch einen Battle-Royale-Modus dazu haben muss.
Aber das ist vielleicht auch einfach mal so ein Hype, weißt du, das ist diese Hypes haben auch, glaube ich, nicht unbedingt eine Regel. So manchmal so Freak-Accidents passieren, dann finden alle mal plötzlich die Ice-Bucket-Challenge cool für den Sommer oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, solche Dinge passieren und Battle Royale funktioniert ja auch, aber vielleicht war es auch einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort und der rechte Streamer hat es gerade in dem Moment gespielt, als irgendjemand anders gerade zufällig den alten Film noch. Man weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass das. Also ich glaube, sowas wird es immer wieder geben. Aber wie du schon sagtest, es scheint ja wieder abzuflauen, ne? Und jetzt kommt wieder was anderes. Ich hab keine Ahnung.
Ich glaube, jetzt ist es gerade viel Roleplaying. Ich glaube, durch Among Us, ein Spiel, wo man natürlich nicht so viel schauspielern muss, sondern auch als seine eigene Person einfach
Social Deduction Games, genau. Nennt man die.
Ah, okay, wieder was gelernt. Aber von da kann man dann zum Beispiel wieder auf ein Game, wie was jetzt gerade, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, jetzt aktuell gerade gehypt wird auf Twitch, ist Rust. Besonders in so Roleplay-Server, ne, der Rocket Beans, der Rust-Platz, den es da gibt, wo halt wirklich geroleplayed wird. Einfach weil man quasi gemerkt hat, okay, bei Among Us, das macht irgendwie Spaß, so ein bisschen auch eine Rolle zu spielen als der Unschuldige und ein bisschen Chaos zu stiften und ein bisschen zu schauspielern. Und das geht halt jetzt, ich meine, gut, es gibt auch eine riesengroße GTA-Roleplay-Community seit Ewigkeiten. Aber da merkst du auch wieder, das ist auch wieder so ein Hype, der so aus dem Nichts kam und sich jetzt verändert, ja, von einem simplen Game, von Among Us, was ja auch ein Handyspiel zum Teil ist, zu einem etwas größeren Spiel in so einer Sandbox drin. Und mal gucken, was dann, ja. Also Hypes sind schwer zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich die deswegen auch so in Epochen mit eingebunden habe, weil dieses ganze Battle Royale-Ding ging ja schon über ein paar Jahre. Also das war ja jetzt nicht einfach mal so, das ging ja, also 3-4 Jahre ging das mindestens.
Das stimmt. Ist auch so. Ich glaube, es gibt immer sowas, was so eine Epoche auch definiert. Also in den 90ern, weißt du, da kam die PlayStation und dann war eben 3D neu. Dann waren dann Spiele, die dieses 3D ausgenutzt haben, sowas wie Wipeout oder Doom oder sowas, ne? Ja, was Battle Royale, da muss ich nochmal genauer drüber nachdenken. Und du meinst echt, aus Among Us ist jetzt Rust gekommen?
Würde ich persönlich nehmen, weil auch das Ding ist, Among Us ist gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber es gibt immer noch Leute, die es spielen, aber es ist nicht mehr so krass gehypt. Aber es hat halt so diesen Punkt, ne, dass man, wie gesagt, man muss halt schauspielern. Lügen ist ja auch eine Art schauspielern, mehr oder weniger. Oder schauspielern ist eine Art Lügen, je nachdem. Großartiger Film Galaxy Quest. Werfe ich jetzt mal ganz random ein, wer es kennt, versteht's, wer es nicht kennt, guckt vielleicht den Film und wird dann irgendwann sagen, ah, Lügen, Schauspielern, okay. Guter Film mit Tim Allen und Alan Rickman und noch anderen. Und Sigourney Weaver, glaube ich, bin mir gar nicht sicher.
Was, aber sag mal, bei Rust, egal. Das ist jetzt ein ganz normales Survival-Spiel oder
ja, an sich ist Rust, gibt's auch schon seit Ewigkeiten, ist so ein Basenbau und du kannst hardcore geratet werden, aber das spielen jetzt ganz viele Streamer auf ihren eigenen Servern und eben nicht nach diesen Hardcore-Regeln, sondern nach so Roleplay-Regeln. Also so wie ich das zum Beispiel vom Rustplatz kenne, mir hab erklären lassen, du kannst da nicht einfach raufgehen und irgendjemanden einfach random erschießen. So, das muss alles innerhalb der Lore passieren. Also du kannst jemanden erschießen, aber nur wenn du 3 Tage vorher schon ein Attentatsbekennerschreiben rausgegeben hast. So. Oder sagst, ja, hier, ich bin jetzt neue Persönlichkeit XY, meine Backstory ist so und so. Und deswegen habe ich Groll auf die Menschheit und zerstöre alle Häuser, die eine rote Tür haben. Oder so ein Quatsch. So. Und das ist halt, ne, das geht auch wieder in dieses sich selber einbringen, weil man merkt, okay, man kann die eigene Persönlichkeit ins Spiel einbringen, wie man es eben auch bei Among Us macht und einen auf unschuldig macht, obwohl man gerade eben noch den besten Freund kaltblütig von hinten erstochen hat.
Ja, das finde ich sehr faszinierend. Das war mir nicht bewusst. Das werde ich mir mal angucken. Weil, also Rollenspielserver gab es ja auch schon immer. Und das ist ja auch eine ganz, ich fand immer, das war eine sehr faszinierende, also anfangs eine sehr faszinierende Sache bei WoW oder sowas, weil ich immer dachte, okay, vielleicht hat man ja auch Bock, ein bisschen in dieser Rolle zu spielen oder sowas. Aber es war ja gar nicht. Und du hast ja bei solchen Sachen wie WoW quasi alles das, was das Spiel selber ausmachte, total in den Hintergrund gestellt. Wenn du so gesehen hast, wie viele Fenster bei einigen Spielern da offen sind, dann spielst du ja quasi eine riesengroße Excel-Tabelle und nicht irgendwie ein Spiel mit lustigen Elfen und Zwergen. Deshalb finde ich das sehr faszinierend, dass das jetzt so ein Comeback machen sollte, obwohl es eigentlich auch total Sinn macht, dass es mal passiert, weil Rollenspiel ist natürlich auch Rollenspiel.
Vielleicht ist das nur ganz, ganz kurz, und wenn das in einem halben Jahr nicht mehr lustig ist, aber es hat, also wie gesagt, ich kann den Rustplatz von den Beans aufgebaut, aber ganz viele deutsche Streamer dabei. Und dann gibt's Talentshows und dann gibt's Hochzeiten und dann gibt's Entführungen auf den Hochzeiten, und also es ist total abgefahren. Ein riesengroßer, ja, Kreativspielplatz sondergleichen. Und das finde ich halt auch, ne? Das nimmt dieses Game Design nochmal anders, weil natürlich kann man auch sagen, ja, wir bauen hier Basen und wir sammeln Ressourcen und probieren uns gegen unsere Feinde zu verteidigen. Und eigentlich geht's nur darum, wer bringt den anderen um und wem gehört welcher Bereich. Aber jetzt zu sagen, nö, man kann auch einfach pazifistisch spielen und sich eine Story ausdenken auf diesem riesengroßen Sandbox-Baukasten hier, der uns hier gegeben wird, warum nicht?
Das finde ich sehr gut. Ja.
Ja, dann kannst du, also falls du noch einen Gastdozenten brauchst, hau rein.
Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das war mir gar nicht so bewusst. Das finde ich sehr spannend. Also sowas finde ich sehr interessant, wenn man sowas mal bemerkt, ja.
Ja, dann würde ich dir empfehlen, wenn du fertig bist, twitch.tv und dann einfach mal Rust eingeben, ist aktuell der große Scheiß. Es ist schön, dass ich hier auch nochmal in meiner Lehrrolle aufgehen kann. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja? Und das ist wahrscheinlich die wirklich wichtigste Frage in diesem ganzen Podcast. Uke, hast du ein Lieblingstier? Und wenn ja, hast du einen richtig coolen Fakt zu deinem Lieblingstier?
Fakt.
Einen Fakt.
Wow. Ja, also der erwachsene Mops schläft bis zu 14 Stunden am Tag.
Das heißt, die sind mit Katzen verwandt, weil die schlafen, glaube ich, sogar noch
mehr. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das fast mehr eine Katze ist als ein Hund. Ja. Es wird einfach, oder ein Einrichtungsgegenstand. Es wird einfach sehr viel geschlafen.
Ein Einrichtungsgegenstand, der komische Geräusche von sich gibt, wenn er atmet.
Richtig, also schnurgelt und so ein bisschen schnurrt, ja.
Wie so ein alter Kühlschrank. Meiner blubbert manchmal. Ich weiß auch nicht warum.
Das ist auch sehr schön.
Ist zwar kein Tier, aber hier Fakten dazu. Geil, Uke, das waren, und wieder einmal ein Rekord gebrochen, aber das war irgendwie auch ein bisschen abzusehen. Und ich könnte eigentlich noch weiter reden, und ich würde dich jetzt auch pro forma gern schon mal in Zukunft für ein Follow-up einladen. Nicht nur, was die neuesten Erkenntnisse im Game Design angehen, sondern auch, ich natürlich wissen, wie es Focko geht und ob du das Habbo-Hotel in Ostfriesland gefunden hast.
Ja, ich werde nachgucken, ja.
Sehr großartig, ob es mittlerweile schon komplett im Moor versunken ist.
Es ist wahrscheinlich, es versinkt bei uns alles im Moor. Nach einer Weile ist alles weg, deshalb wir müssen noch immer alles nachbauen.
Kurze Frage, das muss ich dich noch fragen. Kennst du Meeresspargel?
Nennt man Meeresspargel?
Auch, ist ein Gemüse, nennt man auch den Queller. Das ist jetzt voll. Das ist voll random. Das sieht aus wie grüner Spargel, aber in ganz klein und wurzelig und wächst aus dem Watt und schmeckt total geil. Habe ich letztens entdeckt.
Das ist der Shit. Das wächst im Watt. Ist das irgendwas, was dir irgendein so ein Souvenirhändler verkauft hat?
Nee, das hat ein Restaurant hier letztens als Beilage gehabt, und ich fand das total geil, weil ich finde Spargel eigentlich voll scheiße, aber Meeresspargel ist so klein und grün und knackig und schmeckt natürlich, weil es im salzigen Wasser des Watts wächst, auch ist gut gewürzt. Meeresspargel oder auch Queller genannt.
Im Watt wächst doch aber nix.
Ja, da wächst im Watt. Es gibt sogar Wattwanderungen.
Wattwürmer.
Gibt's auch. Es gibt Wattwanderungen, wo man Queller bzw. Meeresspargel pflücken kann. So, jetzt driften wir aber komplett ab. Und bevor das passiert, sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Uke. Und vielen Dank natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören.
Dass du diesen Fakt jetzt noch am Ende raushaust, das finde ich jetzt wieder so faszinierend. What? Das werde ich gleich nochmal überprüfen.
Da können wir gerne gleich auf Aufnahme noch drüber reden. Rust und Meeresspargel. So, jetzt aber. Falls ihr mehr folgen wollt, dann klickt euch hier durch die Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wie gesagt, die USK-Folge zum Beispiel auch sehr, sehr ans Herz legbar, wie auch alle anderen Folgen hier. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei, nicht der Weihnachtsepisode, aber trotzdem Folge 24 von Gamefaces, powered by Blue. Bis denn dann. Tschüss.
Tschüss.
Sehr gut.
Ich habe noch einen Tschüss hinterhergerufen. Ich habe noch einen Tschüss hinterhergerufen, damit du nicht das letzte Wort hast.
Habe ich aber trotzdem. Tschüss.
Tschüss.
Gamefaces powered by Blue.